sziasztunk el.
Wer hätte das gedacht, dass es hier heute nochmal ein Lebenszeichen von Nerdwissen gibt? Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörende, hier von Mikro aus. An meiner Seite sitzend der Lukas. Hallo Lukas.
Ja, moin Tobi.
Und wir haben uns nicht lumpen lassen und auch direkt einen Experten, einen Fachmann für das heutige Thema einfliegen lassen. Fast aus Dänemark quasi zu uns kommt heute der liebe Ben. Hallo.
Hallo Tobi, ich erröte.
Er ist ja auch nicht das erste Mal, dass du mit uns sprichst. Ja, wir haben uns gedacht, also ja, das Jahr ist zu Ende. Das Jahr hat begonnen mit Nerdwissen, es muss auch aufhören mit Nerdwissen.
Eine Folge pro Jahr muss reichen.
Zwischendrin, es wäre ja die zweite Folge. Also Spider-Man war okay. Ja am 14.01.
Okay. Ja, stimmt, Spider-Man vergesse ich immer wieder.
Aber es ist halt viel im Marvel-Universum passiert.
Das manche ist wie mit dem Grillen. Angrillen am 1. und abgrillen am 31.
Ja. So ist es, genau. Es ist viel passiert in Phase 4, manche sagen auch teilweise nicht so viel, aber darüber werden wir heute sprechen. Wir wollen heute mal ein bisschen gucken, Phase 4, was hat es uns gebracht, woran hat es gelegen, was war schön, was war nicht so schön und was heißt das Ganze für Phase 5?
Ist Phase 4 eigentlich auch so ein bisschen der Beginn von Disney Plus?
Ja.
Eigentlich schon, oder?
Ja.
Es ging ja mit WandaVision so los quasi.
Ja.
Hat jeder sich drauf gefreut, so Disney Plus. Man war ja von Mandalorian so ein bisschen angehypt, so dass Disney Plus ja doch ganz gute Serien hervorbringt, immerhin.
War Mandalorian vor WandaVision schon raus?
Ja, ja, okay. Ja. Mandalorian war so das erste Zugpferd, so. Auch in, das kam ja auch, man ändert sich noch in den USA ja ein paar Monate vor uns raus oder ein Jahr oder so ähnlich. Nee, ich glaube 3 Monate waren es, glaube ich, ne?
3 Monate, ja.
Dass es da irgendwie 2019 rauskam, bei uns Anfang 2020.
Vor Weihnachten auf jeden Fall kam.
Ja, November oder so, genau. Bei uns im März hatte ich so. Und in Holland, glaube ich, auch noch irgendwie ein paar Tage vor Deutschland. Und dann hatte man gesehen, oh ja, oh geil, Mandalorian, das ist ja schon ein ganz hoher Standard, den man sonst eigentlich nur so ein bisschen von, ja, vielleicht von Game of Thrones oder sowas gewohnt ist und halt Netflix
natürlich. Filmqualität auf
jeden Fall. Ja, da hatte man gedacht, oh, Star Wars kann auch nochmal wieder cool sein. Wenn die das jetzt nochmal mit einem coolen Universum, jetzt habe ich alle Star Wars-Fans verloren, aber ist ja nicht so schlimm. Aber so schlimm ist Star Wars ja auch nicht. Star Wars hat ja auch eine gute Entwicklung genommen seit Disney Plus.
Ich glaube, gleich läuft unser Gast hier raus.
Ja, aber ich würde sagen, ich habe noch die. Durch Disney Plus bin ich dem Star Wars-Universum etwas näher gerückt, sagen wir es lieber so.
Ja, genau. Durch das, was Disney Plus hervorgebracht hat.
Auch.
Nicht, ja. Weil da Episode 1 bis 9 läuft.
Nee, aber auch so Clone Wars und so, dann kann man dem ja auch nochmal eine Chance geben und alles.
Ist
ja auch
Clone Wars? Ist das hier, ist das Germany's Next Topmodel neu oder was? Clone Wars? Das ist komisch ausgesprochen.
Clone Wars. Achso, okay. Nee, aber dann WandaVision, das erste große ja, Markenzeichen des, genau. Der Phase 4.
Da haben wir tatsächlich auch sogar noch drüber gesprochen, wer haben sich erinnert. Darüber gibt es einen Podcast. Lukas erinnert sich schon nicht mehr, höre ich gerade raus.
Also, ich wusste auch gar nicht mehr, dass dieser Podcast existiert.
Ja, ich musste dich erinnern. Lukas hat keine Erinnerung mehr an einige Projekte, die wir noch durchgesprochen haben. Also prinzipiell haben wir schon mal ein bisschen durchgeritten bis hin zu Spider-Man No Way Home. Wo wir auch gleich bei dem Punkt sind, wo ich sage, dass der Höhepunkt der Phase 4 war auf alle Fälle. Ich glaube nicht, dass es noch wirklich besser geworden ist. Für die Geschichte des MCUs vielleicht nicht der wichtigste Punkt, aber das, was wir cineastisch oder auch
WandaVision hat
filmerisch aber gesehen haben, war es auf jeden Fall das Beste.
Spidey. Okay. Ja, würde ich mich mit anfreunden, dieser Meinung. Ich glaube, den habe ich in meiner Liste, glaube ich, auf Platz 2 hinter Endgame eingeordnet. Aber ich hätte mich auch nicht schlagen lassen, wenn man sagt, das ist das Beste von Marvel. Aber
ja, das ist gut. Also, ob das jetzt das Beste von Marvel ist, ist natürlich halt die nächste Frage. Das ist schwierig. Also da bist du auch schon bald beim Äpfel mit Birnen vergleichen. Weil ich glaube, so ein Infinity War wäre für mich, wenn dann irgendwie auch noch so mit das Höchste wäre, so einem Spider-Man gleichzusetzen, ist halt auch eine harte Kiste. Also so ein Einzelcharakter gegen eine,
ja,
ganze,
du kannst
ganze Charakterwelt ist natürlich hart.
Du kannst ja einfach sagen, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Deswegen bin ich am liebsten ins Kino gegangen oder vor den Fernseher, wenn es so durch losgeht. Von daher.
Fair.
Ja. Das ist ja auch die Bewertung, die ich am liebsten nehme. Also wie hoch ist der Wiederguckeffekt? Ne? Also wie groß ist die Chance, dass ich sage, jo, das gucke ich mir nochmal an. Und da ist Spidey mit Sicherheit weit vorne mit Infinity War und Endgame auch.
Ja. Sehr hoch, der Wiedersehenswert.
Würde ich auch sagen. Ja, das stimmt.
Im Übrigen möchte ich mich da natürlich anschließen. Das ist definitiv mit Abstand der beste Film dieser Phase, auf jeden Fall.
Ja. Hatte man auch so gedacht, man fällt in so ein, das hieß ja, das war ja immer so das, was so gesagt wurde, man fällt in so ein Loch nach Endgame quasi. Und dann hast du aber mit No Way Home eigentlich so noch eine Stufe draufgesetzt oder zumindest sich auf dem gleichen Niveau bewegt. Und da hatte man gedacht, ja, es liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass Endgame einfach so über allem schwebt und nicht mehr zu toppen ist. Aber die Phase hat ja da doch gezeigt, dass sie doch mit Problemen zu kämpfen
hat. Ja, genau, das ist, glaube ich, auch das große Problem, dass du damit schon wieder eine Erwartungshaltung aufgebaut hast, die Marvel einfach gar nicht einhalten kann. Es gibt kein Szenario, in dem du einfach von einem Endgame aus proportional immer weiter nach oben an die Decke laufen kannst. Das ist schon so eine Ultimo-Geschichte gewesen. Und wenn du dann halt dir einen Black Widow einfach nur anguckst, der in Phase 1, auch wenn Black Widow meinetwegen schon tot gewesen wäre an der Stelle, mit Sicherheit ein guter Film gewesen wäre, auch viel Anerkennung bekommen hätte, auch interessante Charaktere hervorgebracht hat, die auch für die Zukunft des MCUs ja noch interessant sind, hätte in der Phase 1 wesentlich besser abgeschnitten, als er jetzt in Phase 4 tut, weil man sagt, sehr belanglos alles, was da passiert.
Ja.
Ja, also die Fallhöhe war natürlich enorm hoch nach Endgame und ich denke, dass No Way Home dann einen ganz guten Zwischenschritt auf dem Weg in Anführungsstrichen nach unten abgelegt hat. Man hatte natürlich auch da eine Erwartungshaltung für Phase 4 an den Tag gelegt, die Phase 4 gar nicht halten konnte und irgendwie auch einen Ausblick auf Phase 5 gegeben, in dem ja alte Charaktere, die so erstmal noch nicht zu Marvel Cinematic Universe gehörten, da in den Kanon hinein integriert wurden, des Marvel Cinematic Universes, was ja aber sich in der Phase 4 so sonst gar nicht fortgesetzt hat und uns ja voraussichtlich nach allen Gerüchten, die man so hört, in Phase 5 erwartet, wenn wir denn dann auf Secret Wars zulaufen und Charaktere wie Ben Afflecks Daredevil oder Sony beziehungsweise Fox Fantastic Four wiederbekommen.
Ja, Quicksilver, also Evan Peters ist ja auch schon wieder im Gespräch, dass der halt als Quicksilver wieder auftreten soll.
Okay.
In Deadpool 3 sogar ja, schon, genau. Okay, aber auch das ist ja MCU-Part. Spannende Fan-Theorie halt von Nerd Factory an der Stelle.
Ja, dein Code, dein Lieblings-Account.
Ja, nee, Lieblings-Account, aber ich gucke da.
Du erwähnst ihn, glaube ich, in jeder Nerd-Episode.
Ja, also zu Recht halt auch, weil er, ich finde das
hat ganz spannend. Hat er sich gemacht? Ich, eine Zeit lang hat er mich verloren, auf jeden
definitiv
Fall.
Definitiv ist er wesentlich stärker geworden und er nimmt halt sehr interessante Theorien manchmal auf und sagt zum Beispiel auch, wir werden wahrscheinlich Deadpool erleben, wie er halt für Kang das Fox-Universum ausräumt, um damit halt eine MCU-Timeline herstellen zu können und halt alte Charaktere rauszuschmettern, warum halt auch ein Hugh Jackman da plötzlich wieder drin ist.
Wir das Rabbit Hole jetzt hineinkriechen.
Wir müssen immer Wir gehen zu, wir wollen über Phase 4 reden und wollen dann Deadpool jetzt schon rein und der noch gar nicht raus ist.
Also. Ja, der zu keiner Phase gehört quasi.
Ja. Nee, ich finde ja, wir können ja nochmal, ich will schon zum Anfang springen mit WandaVision nochmal kurz, dass, ich, wenn ich mir die Serie so noch Revue passieren lasse, habe ich da keine schlechten Erinnerungen dran. Trotzdem gehe ich eher enttäuscht aus dieser Serie raus, weil, vielleicht ist man da auch selber schuld. Wir haben
Mephisto, was?
Nee, Mephisto fehlte mir.
Der fehlte mir.
Ja, dir, genau. Nee, aber da waren halt so viele Spekulatius dann schon auf dem Tisch quasi und dieser Film hat die wenigsten aufgenommen. So. Da auch ja mit Quicksilver, den sie dann wieder reingeholt haben und dann ganz schlecht wieder rausgenommen haben.
Der Boner.
Genau, so total dumm einfach. Dann hast du da auch Charaktere wieder eingeführt, aber das ist das Phase 4 Phänomen eigentlich. Du führst also jetzt mit White Vision zum Beispiel, du nimmst Charaktere rein, aber nur um sie eben zu droppen. Du hast sie kurz gedroppt und dann erwähnst du sie halt über Ewigkeiten nicht wieder. Das ist in Eternals ist es so, in She-Hulk jetzt als aktuelles Beispiel. Guck, du bei She-Hulk hast ja noch so die, das ist ja noch neu und so, das kann alles noch kommen, aber die Phase zeigt mir einfach so, man erklärt nicht, man wirft einfach nur, man droppt einfach nur Names und das finde ich ein bisschen blöd. Und bei WandaVision hat es zwar ein ganz coolen Aufbau der Scarlet Witch gehabt und so, der auch wichtig wird für Doctor Strange und alles. Das hat man ganz gut gemacht, aber ja, man geht mit Charakteren irgendwie in dieser Phase nicht so gut um, habe ich irgendwie das Gefühl.
Also White Vision ist da halt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich meine, da ist ein übermenschlicher Roboter, der quer durch die Welt fliegt und das ja halt auch schon längere Zeit. Ja. Denn wir haben ja auf jeden Fall einen Zeitraum zwischen WandaVision und Doctor Strange 2 und auch die Zeit, in der Doctor Strange 2 spielt, in der ja schon viel hätte passieren können, in der ja auch andere Serien passiert sind und andere Filme passiert sind. Und nie taucht dieser Charakter irgendwo wieder auf. Ich meine, klar, passt ja in die Storylines nicht rein. Man fragt sich aber als Zuschauer, der ist ja irgendwie auch auf einem Selbstfindungstrip. Und irgendwie, wenn es dann doch krass wird auf der Erde, er kriegt das ja im Prinzip sofort mit als Ultron-Jüngling, wenn wir jetzt mal ganz krass rausnehmen,
ja, das passt gut.
Dann müsste er sofort wissen, wo Theater ist und warum mischt er sich da nicht ein, als vermeintlich Überwesen.
Ja, vor allem sowas wie Falcon and the Winter Soldier, was ja auch noch eine Serie war, die jetzt auch, so muss man sich auch lange kramen, was da überhaupt so passierte, außer ein tanzender Simo. Auch eine Serie, die ja quasi jetzt schon am Ende der Timeline so ein bisschen spielt, zumindest der MCU, Phase 4 Timeline. Alles, was spielt, spielt dazwischen. Also du hast Filme, die danach rausgekommen sind, die spielen aber noch vor Falcon and the Winter Soldier. Und da hat man halt White Vision nicht drin gesehen zum Beispiel. Das heißt eigentlich, dass er davor, dass es davor irgendwas mit ihm passiert, theoretisch, also was mit ihm passieren müsste. Oder er fliegt halt die ganze Zeit einfach um die Welt rum und macht nichts.
Also wir haben ja jetzt in der vierten Phase aber auch schon zuvor erlebt, dass auch Geschichten retrospektiv erzählt werden. Also dass wir vielleicht noch erzählt bekommen, was denn da passiert ist. Ein Stichwort ist hier sicherlich Armor Wars. Und Armor Wars ist ja jetzt gerade geupgradet worden, voraussichtlich von der Serie zum Film, einfach weil man so viel reinpacken wollte. Und da würde natürlich ein Ultron-Jüngling, wie du es genannt hast, Tobi, natürlich gut reinpassen, der ja im Endeffekt eine potenzielle Massenvernichtungswaffe darstellt, die natürlich unter die Kontrolle der Regierung gestellt werden sollte. So. Aber wir dürfen ja natürlich nicht vergessen, das war jetzt ja nur eine Phase, auch wenn sie uns lang vorkam. Gehen wir mal zurück zu Iron Man 2. Wer sich ein bisschen mit Easter Eggs beschäftigt hat, der weiß, dass da auf einem Display sowohl Wakanda als auch Namor bzw. Atlantis zu sehen waren. Und jetzt überlegen wir uns mal, wie lange wir es gebraucht haben, wie lange es gedauert hat, bis seit dieser Name oder dieses Easter Egg gedroppt wurde, bis diese Charaktere eingeführt worden sind. Dementsprechend können wir natürlich sagen, ja, es wurden enorm viele Charaktere eingeführt in Phase 4, die noch nicht aufgegriffen wurden wieder. Aber es ist ja auch noch nicht viel Zeit verstrichen. Spätestens in
Secret Wars. Viel MCU-Zeit,
meinst du? Viel MCU-Zeit, exakt. Und spätestens in Phase 4 werden wir, glaube ich, alle diese Charaktere in der einen oder anderen Form in Secret Wars wieder sehen.
Das stimmt wohl, ja. Das Problem ist halt aber irgendwie, dass diese Phase, ich meine, selbst wenn du was droppst, oder ein Easter Egg droppst, das ist ja für mich noch irgendwas anderes als After-Credit-Scenes zum Beispiel, wo ja die meisten Charaktere jetzt von Phase 4 eingeführt wurden. Aber Phase 1 ist natürlich, wenn man das jetzt so mit Phase 4 vergleicht, natürlich noch Anfang MCU. Da ist natürlich auch qualitativ vielleicht manche Filme noch deutlich schwächer, obwohl man sie damals in bessere Erinnerung hat. Aber meistens
Da kommen wir gleich noch zu.
Ja, ich würde fast, also ja gut, können wir gerne drüber reden. Aber ich finde halt trotzdem, dass die Phasen trotzdem für sich so stehen, dass du dich gerne an sie zurückerinnerst. An Phase 4 wird man sich zurückerinnern. Das ist nur ein Wegbereiter für Phase 5 quasi. Und dazwischen ist halt nichts passiert.
Ja, das Problem ist, glaube ich,
oder wenig.
Ja, das Problem ist, glaube ich, da die Menge an Projekten, die wir in Phase 4 gesehen haben, tatsächlich. Wir haben irrsinnig viele Filme und Serien gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, aber bestimmt über ein Dutzend. Mhm, ja. Und was ist Phase 1? Zweimal Iron Man, einmal Hulk, einmal Captain America, einmal Thor. Wir haben also die wichtigsten Charaktere kennengelernt, um sie dann in einem Film zusammenzuführen.
Ja.
So, und danach haben wir aufgebauscht. Und plötzlich fighten 80 Avengers gegen Thanos im Endgame-Kampf. Und die hast du auch alle so nebenbei gekriegt und so. Mhm. Und das machst du jetzt halt in einem größeren Stil, indem du mehr Projekte hast, hast du mehr Leute in diese Welt geworfen.
Länger Anlauf.
Genau, hast mehr Anlauffläche und fängst jetzt an, für Phase 5 diese Stricke zu verweben. Und ich finde, das hat halt jetzt mit dem letzten Projekt, das Phase 4 hatte, auch schon schöne, charmante Züge schon gehabt. Nämlich, dass ich plötzlich, Spoiler-Alarm für alles, was in Phase 4 passiert, das müssen wir übrigens noch aussprechen.
Ja, vielleicht nicht
jetzt schlecht. Aber erwähne ich Wakanda Forever, der ist noch relativ aktuell. Also, wenn ihr nicht gesehen habt, ich spoiler jetzt kurz. Dass wir jetzt plötzlich herausfinden, dass, wie heißt die gute Frau denn jetzt?
Val,
genau. Mhm. Nämlich der Boss ist von Bilbo Beutlin. Und da halt plötzlich so die Stricke sich verweben. Aha, die haben also jetzt mit Wakanda was zu tun. Und wir wissen, da kommt was von Thunderbolts. Und die hat halt schon mit, wie heißt der denn jetzt noch, US Agent gesprochen und sowas alles. Da, also es verwebt sich hier langsam was. Das nächste, was ich bekomme, ist Quantumania. Alter, da steht plötzlich Kang, beziehungsweise He Who Remains, so wie wir ihn halt genau, noch so kennen aus Loki Staffel 1, wie er da gesessen hat.
Ja,
ja, weil da ja auch, da gibt's auch eine schöne Theorie, dass das eigentlich Kang war, der zwanghaft umgebracht werden musste, damit er sein Universum wieder starten konnte, denn die Zitadelle eigentlich ein Gefängnis für ihn war und nicht das letzte, wo er, aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte noch wieder. Und der taucht plötzlich auch wieder auf, also webe ich da auch wieder einen Strang dran. Und so langsam führt sich die Geschichte in Phase 5 zusammen, bevor sie ja, und so ist es ja auch geplant, in Phase 6 ihr großes Ende nimmt. Und nicht anders ist es ja am Ende des Tages mit den Phasen 1 bis 3 auch gewesen, bis wir bei Infinity War waren.
Ja, gehe ich soweit mit. Aber es ist natürlich, was das angeht, was diese Fäden, die zusammengeführt werden, eine recht einseitige Entwicklung, die wir gerade erleben. Und zwar, wenn wir jetzt bei den Thunderbolts oder Dark Avengers oder wie man sie nennen möchte, dann ist das natürlich erstmal eine Gegenbewegung zu den Avengers. Dann erleben wir im Hintergrund dass sich da so eine Art Deep State oder Invasion durch die Skrull anbahnt. Das ist natürlich auch eher eine negative Entwicklung aus Heldensicht. Und auf der anderen Seite, bei den Helden kommt ja für keine Fäden zusammen, obwohl wir, sage ich mal, mehr Helden als Antagonisten vorgestellt bekommen haben in der vergangenen Phase. Und das passiert gar nicht. Und ich glaube, das ist das, was viele Fans unzufrieden macht, dass wir nicht den Aufbau des nächsten Avengers-Teams gerade beobachten und hier und da immer Puzzleteile dafür bekommen, sondern dass wir eben nur die Antagonisten erleben, wie sie sich entwickeln.
Ich glaube aber auch zum Beispiel, dass das halt eine wichtige Entwicklung dafür ist, dass du halt, also dass du die Avengers wieder nötig machst. Weißt du, du hast das große Böse jetzt einmal besiegt, das zweite große Böse ist den meisten noch gar nicht bekannt. Ich sag mal, ein Doctor Strange, der ist gerade irgendwo im Multiversum unterwegs. Spidey ist komplett mit sich selbst beschäftigt, weil ihn keiner mehr kennt und sowas alles. Also die großen Charaktere, die wir hatten, sind auf ihren Ego-Trips unterwegs. Und wir brauchen jetzt erst diese eine große Bedrohung wieder. Denn ansonsten kriegst du es ja auch nicht in Solo-Filme zu stricken. Wenn du jetzt sagst, ja, alles klar, wegen so einem Taskmaster müssen wir uns jetzt alle zusammenfinden, um den zu verhauen, dann funktioniert halt irgendwann das MCU nicht mehr, weil dann kannst du noch Avengers 3 bis 27 drehen und das war's. Sondern du stellst dir die Filme dann so wieder hin, dass du halt Einzelcharakterfilme oder Einzelgruppenfilme wie bei den Eternals zum Beispiel hinkriegst, die halt fertig werden, selber fertig werden mit ihrer Bedrohung und das war's und dafür halt dieses Team noch nicht geformt ist. Und dann taucht jetzt Richtung Ende Staffel 5 und Ant-Man wird der Erste sein, der es weiß, diese große Bedrohung Kang wieder auf und er macht es dann nötig, ey, wir müssen das Team wieder zusammenbringen. Alleine kriegen wir den Typen nicht platt.
Ja, aber welches Team? Das ist die Frage. Du nimmst dir ja, du hast jetzt
ja,
alle Leute.
Ja,
du nimmst dir aber alle Leute aktuell raus. Du hast die Guardians, die alle weg sind. Du hast Thor, der irgendwo rumschwirrt
hat.
Ja, du hast Captain Marvel, die ja jetzt vielleicht wieder in, oder jetzt wieder zurückkommen ist, aber von der du eigentlich bis jetzt nur weißt, nicht verfügbar. Du hast Doctor Strange, der ist noch da theoretisch. Weiß ich jetzt nicht genau, ob man ihn jetzt noch so richtig als Held sehen kann nach Multiverse of Madness mit dem Darkhold und so, dem er sich dann ja auch etwas hingegeben hat. Du hast Scarlet Witch, die raus ist, die zwar auch wieder zurückkommen kann. Das Einzige, was du hast sehr viele junge Charaktere eingefügt, von dem aber quasi von Kevin Feige immer gesagt wurde, keine Angst, nicht New Avengers. Weil keiner hat Bock darauf. Keiner hat Bock auf New Avengers. Miss Marvel möchte keiner, ehrlich gesagt, so gerne sehen. Der Einzige, den man in die New Avengers, Young Avengers Richtung sehen möchte, ist halt Spider-Man. Sonst hast du eigentlich, hast immer mehr Charaktere raus. Und du hast jetzt, natürlich, du hast einen neuen Captain America quasi. Aber du hast den alten auch ein bisschen rausgenommen, theoretisch. Du hast dir zwar immer noch die Möglichkeit offen gelassen, dass er noch leben könnte. Und ja, deswegen, du hast jetzt quasi, du baust dir Böse auf, aber die von den Guten, Ant-Man ist noch da.
Ja. Ja gut, aber ich gehe schon davon aus, dass du halt eine Möglichkeit hast und die wird es irgendwie geben. Also
Shang-Chi,
diese zu erreichen. Also ein Ant-Man wird Möglichkeiten haben, irgendwie die Guardians zu kontaktieren. Es wird Möglichkeiten geben, Thor zu kontaktieren. Es wird Möglichkeiten, Spider-Man zu kontaktieren geben und auch Doctor Strange. Spider-Man.
Nee, aber ja, du und die ganz Jungen, die kennt ja keiner, also kanon-technisch.
Also ich denke, das ist ja auch die Idee dahinter, dass man diese ganzen, sag ich mal, Old Avengers jetzt so ein bisschen aus dem Spiel genommen hat, eben um zu rechtfertigen, warum denn jetzt eine Kate Bishop gegen Kingpin kämpft und nicht ein, was weiß ich, ein Hawkeye.
Gibt's auch, den gibt's auch noch.
Der ist ja noch da, aber sagen wir mal ein Doctor Strange.
Ja. Weil gerade bei Falcon and the Winter Soldier wurden ja, glaube ich, auch noch der Sidekick so ein bisschen von Falcon, der auch seine alten Flügel gekriegt hat, in Anführungsstrichen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie der so im Marvel-technisch heißt. Ich gucke jetzt hier gerade noch mal eben kurz die ganzen Serien durch. Natürlich hast du noch einen Moon Knight. Keine Ahnung, wie der da irgendwie integriert werden könnte. Noch gar nicht. Und ich kann es mir auch kaum vorstellen, irgendwie, ehrlich gesagt. She-Hulk.
Ja gut,
das Problem ist, dass du von den neuen Charakteren, ich glaube, Shang-Chi ist relativ gut angekommen beim Publikum. Ich glaube, den würde man auch gerne sehen, so im etwas größeren Kontext. Meinst du nicht, Ben? Okay. Dann schüttel den Kopf. Weiß ich nicht. Also ich fand den Film sehr, sehr gut. Ist wirklich auch einer der stärkeren Phase 4 Filme, der mich komplett abgeholt hat. Aber
da bist du nicht alleine.
Ja, glaube ich auch, dass das viele, viele so sehen. Aber ich glaube, der ist auch ein bisschen spezieller. Der nimmt auf jeden Fall nicht den kompletten Massenmarkt mit. Aber der hat halt einen coolen Stil. Ich glaube, Tobi, du mochtest ihn nicht so gerne.
Er ist nicht so mein Fall gewesen.
Ja,
ich fand das dann halt auch übertrieben mit diesem komischen augenlosen Flügeldings und dass ich Trevor da nochmal wieder sehen muss, weiß ich nicht. Das war halt auch nicht der richtige Kontext, fand ich.
Doch, das fand ich ganz gelungen. Also ich habe mich da in dieser Hinsicht sehr gut
unterhalten. Ja, aber der war viel zu lange dabei nachher. Warum ist er damit in die Höhle da und so? Das brauche ich halt
alles. Ja, den kann man nicht mitschleifen.
Das hat man auch gemerkt, der war so ein bisschen Fan, das Fan-Liebling von Fan-Service. Iron Man 3, genau. Und da hat man aber nicht gewusst, warum man jetzt den Cut macht so richtig. Ja. Aber, ja, das Problem
aber ist, auch diese Charaktere tauchen wieder auf.
Ja, siehste. Ja, das ist auch so, du hast da jetzt quasi, du hast einen neuen Helden integriert bei Shang-Chi, du hast ein neues Universum so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, da wo er dann zum Schluss auch noch gekämpft hat. Du hast die 10 Ringe, die ja doch wichtig sind. Du hast damit auch quasi in der After-Credit-Scene so ein bisschen etabliert, dass da jemand gerufen wird. Da hat man sofort, man schreit ja, wenn man nicht nach Mephisto schreit, schreibt man nach Galactus. Das ist ja normal. Und war dann auch so eine Idee, aber auch wieder so gedroppt. Du hast dann nur diese Sidekicks nochmal in Doctor Strange gesehen, die ja auch mit Wong da auch
kontaktiert wurden. Müssen, ne?
Ja, genau. Dann denkst du, ach ja, da war ja auch noch irgendwas. Aber es ging halt auch nicht so richtig weiter. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Das heißt, es ist ein sehr wirres Konstrukt gerade so ein bisschen. Es gibt wirklich diese schwarze Linie oder diese rote Linie, zieht sich wirklich echt nur bei den vermeintlichen Bösen zu. Wenn man da, also auch, glaube ich, für den Mainstream-Zuschauer nicht unbedingt. Aber halt für Leute wie euch, die sich da ein bisschen einlesen und einlesen wollen. Also
ich habe den Faden verloren.
Siehst du, wie Marvel, wie Kevin Feige. Kevin,
ja, genau. Ich hab den Faden wieder. Also ich finde, dass das Marvel Cinematic Universe sich ja gerade in so einer experimentellen Phase befindet. Ja. Und dass die da viele verschiedene Konzepte ausprobiert haben. WandaVision war natürlich da so eine ganz exotische Version, während Falcon and Winter Soldier vielleicht wieder ein bisschen konservativer war und mehr in Anlehnung an den Captain America-Film. Ja. Dann haben wir noch Miss Marvel, war mal eine ganz neue New Age-Geschichte. Also man versucht sich da an verschiedenen Ideen des Storytellings oder Methoden. Und ich finde das eigentlich ganz charmant, dass man mal neue Dinge probiert, um ja auch einfach, sag ich mal, neue Schwerpunkte zu setzen. Und ich bin da grundsätzlich nicht böse. Ich meine, dass Marvel hat enorm viel produziert in dieser Phase im Vergleich zu allem, wahrscheinlich so viel wie in allen davor zusammen. Ich weiß,
das könnte man fast mal zählen.
Und im Großen und Ganzen finde ich das okay, wenn die rumexperimentieren, solange sie wieder zu ihren Wurzeln zurückfinden. Und es ist natürlich so, wenn du viel produzierst, ist die Chance natürlich auch groß, dass da viel Mist bei rauskommt. Hm. Also Serien, mit denen ich nicht warm geworden bin, waren ja zum Beispiel Miss Marvel oder eben Falcon and the Winter Soldier. Das, wenn man jetzt zum Beispiel in die erste Phase vom MCU schaut, da denke ich, haben die Filme alle durchgehend eine ganz gute, stringente Qualität. Gehst du in die zweite Phase, da hast du schon den zweiten Thor-Teil, wo die Qualität natürlich enorm abnimmt. Und das waren noch wenige Filme. Deshalb hatten wir damals wahrscheinlich ganz einfach weniger Filme, die wir als schlecht wahrgenommen haben. Und jetzt geht es ein bisschen weiter auseinander. Es wird experimentierfreudiger. Somit haben wir auch mehr Dinge, mit denen wir unzufrieden sind. Aber ich denke, dass das Gros, die Mehrheit der Filme geht ja, oder Serien auch, geht natürlich in eine gute Richtung. Also auch, wir wollen ja hier über die Qualität der Phase 4 im Großen und Ganzen sprechen. Das kann man natürlich immer auf Filmebene tun, aber wenn wir aufs Ganze schauen, im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir uns als Comic-Nerds nicht beschweren bei dem, was wir bekommen haben.
Ganz im Gegenteil. Ich meine, ich glaube, du hast viel reingeworfen, kriegst klar, ist da viel Kram, bei wo du dich fragst, was soll das?
She-Hulk ist zum Beispiel auch so ein Thema.
Sehr umstritten,
genau. Ja, weshalb ja auch keine zweite Staffel halt stattfinden wird, was ich sehr schade finde eigentlich auf der anderen Seite. Denn einfach so ein bisschen mehr Hulk-Storyline insgesamt, das hat einfach auch dem MCU gut getan. Und Mark Ruffalo in der Serie hat mir auch irrsinnig gut gefallen. Treibt auch den ganzen Plot ein bisschen voran. Auch da kommen wir halt in Regionen rein, die ein Nerd-Herz höher schlagen lassen, wenn ich an Planet Hulk oder World War Hulk denke, was uns theoretisch mit dem, was wir erfahren haben, in She-Hulk blühen kann. Dass er einen Sohn hat, auch Sakaar und was weiß ich nicht alles, den er mit zur Erde bringt.
Ja.
Das sind halt so Sachen, wo du denkst, boah, krass. Und da muss man, sich fragen, die Hinleitung da waren halt nicht immer 1A, war She-Hulk als Serie so notwendig, wie sie da ist, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, mich hat sie auch gut unterhalten. Es war zumindest kurzweilig. Das war halt eine Serie, ich habe da heute noch mit einer Bekannten drüber geredet, die hat die Serie auch nicht gesehen. Ich sag, guck's dir mal an, kannst nebenbei bügeln oder so. Also es ist nicht so, du brauchst halt nicht stringent
aufpassen. Die ist halt auch sehr albern.
Wenn du so einen Falcon and Winter Soldier guckst oder sowas, da musst du halt mehr am Bildschirm sein, um alles zu verstehen, was da passiert. Ja, weil ich finde, die Geschichte viel verwobener war. Und die kannst du halt einfach so ein bisschen wegkonsumieren. Und das ist halt auch ganz nett, dass Marvel sich da mal versucht. Ich bin voll bei dir, Ben. Also wenn ich halt die größten Misserfolge des MCUs in Phase 4 für mich festhalten muss, wäre ja serienmäßig, glaube ich, auch Miss Marvel, die ich mir auf jeden Fall nicht nochmal angucken würde. Ja, und so leid es mir tut, die Eternals sind bei mir halt der Film, den ich mir auch nicht unbedingt nochmal anschauen würde. Wo halt Eternals jetzt halt selbst wahrscheinlich auch wenig dafür kann, aber der ganze Film einfach nicht genug Zug dahinter hatte und halt die Verwobenheit zum MCU überhaupt nicht vorhanden da. Weil bis zu dem Zeitpunkt, dass ich halt ein Celestial sehe und das war's. Mhm. Ich glaube schon, dass der zweite Teil von Eternals 100-fach besser werden kann und eine ganz andere Richtung bekommt. Das kann ich mir schon tatsächlich sehr gut vorstellen, weil wir die dann einfach mit diesem zweiten Teil mit Sicherheit auch direkt ins MCU verwoben bekommen.
Ins kosmische MCU.
Aber genau, das wird natürlich schwierig. Das wollte ich auch noch sagen. Was wir jetzt halt auch haben, ist ja das, was wir hier auch schon mal zu dritt besprochen haben, dass wir halt, da warst du auch da. Und ich habe noch mal gesagt,
Spider-Man Homecoming.
Wir bekommen drei unterschiedliche MCUs. Das Erdliche, das Politische, wie du damals gesagt hast, das Mystische und das Galaktische MCU. Und darauf bauen wir halt auch immer noch ein bisschen ein Stück weit mehr auf. Und am Ende des Tages führst du alle wie bei Endgame auch wieder zusammen, weil du einzig und allein als eine dieser drei Regionen Kang nicht besiegen werden kannst. Respektive, wahrscheinlich kommt es gar nicht zum Besiegen von Kang, denn Secret Wars wird wahrscheinlich erst so ein Zwischenschritt sein, bevor du am Ende in der nächsten Phase Kang besiegen wirst.
Wie immer.
Also tatsächlich
so läuft es ja irgendwie schon immer. Ne?
Also tatsächlich glaube ich, dass wir in Kang Dynasty Kang nicht besiegen werden.
Ja, vielleicht ist es wie in Infinity War, dass er dann quasi der Sieger aus dem Sieger des Films
hervorgeht. Das glaube ich nämlich ehrlich gesagt auch.
Ja.
Halte ich für realistisch.
Ja. Zu Eternals noch mal kurz. Auch du hast jetzt quasi das, du hast vielleicht einen Fehler gemacht, den eigentlich DC die ganze Zeit macht, quasi Charaktere nehmen und sie einfach reinwerfen, ohne dass man irgendeine Erklärung zu denen kriegt, so richtig. Du denkst also, ja, das kriegt der Zuschauer mit, wie bei DC halt, ja, ist Batman, Superman, kennt man alles, da kann ich da auch wohl einen coolen Mashup-Film zu machen und so. Ja, ist halt immer schwierig, gerade wenn die Qualität des Films so niedrig ist, würde ich mal sagen. Ich finde, also meine persönliche Meinung, ein ziemlich schlechter Film mit okayer Action. Natürlich ist das, ne, da steckt halt viel Geld drin, da kann man halt schöne Action machen. Voll in Ordnung. Aber unsympathische Charaktere durch die Bank weg. Ich konnte mich mit keinem von denen irgendwie identifizieren oder irgendwie auch gut finden, so ein bisschen. Einfach für mich waren das einfach so. Nicht mal John Schnee, genau. Ja. Der war ja auch wenig zu sehen, tatsächlich. Dieser Film hat mir eigentlich nichts gegeben. Der hat dann eigentlich ein sehr schlechtes Ende gehabt, auch mit diesem Celestial, der da aus der Erde geboren werden sollte, was auch niemals wieder erklärt worden wurde. Also einmal. Ja, alles in Ordnung. Aber trotzdem, wenn da halt so ein Viech aus der Erde rauswächst, dass das dann halt in so vielen
Das ist erst wichtig für für Phase 7 bis 9. Ja, tut mir leid, wenn ich dir sagen muss, das ist erst wichtig für Phase 7 bis 9.
Gut, dann bringen wir das bitte auch in Phase 6 frühestens. Also ich möchte halt nicht so irgendwas so, auch so wie der Iron Man-Vergleich, so Namor und Atlantis, was ja jetzt auch wieder verworfen wurde, die Idee. Es ist ja nicht mehr Atlantis, genau. Das wollte man, glaube ich, aus Gründen des eigenen Hauses, also Disney. Atlantis ist doch, ist das nicht auch Avatar oder so ähnlich? Ist das nicht da auch irgendwie was?
Nee, das ist Pandora. Atlantis gibt es aber ja diesen Disney-Film.
Aber es ist nicht auch irgendwas Großes jetzt gerade auch mit Atlantis?
Ja, es hat schon rechtliche Gründe auf jeden Fall.
Ja, ist ja auch in Ordnung, aber dann ja, muss man... Ja, das ist halt das Problem, wenn du so weit vorne irgendwas anteast, das ist ja ankündigen, ist ja noch das Falsche. Da wusste man wahrscheinlich vielleicht auch nur in Konzeptzeichnung, was man irgendwann mal in 20 Jahren probiert oder in 10 Jahren.
Thanos hat ja auch nicht die gleiche Farbe gehabt wie bei seinem ersten Cameo in Avengers 1.
Und nicht die gleiche Stimme. Genau.
Und deswegen, nicht den gleichen Schauspieler.
Ja, ganz genau. Da hat man viel getauscht und das kann ich mir, finde ich auch in Ordnung, dass man Schauspieler mal tauschen muss. Das ist auch jetzt schade in dem Sinne auch, dass Agent Ross, der Schauspieler, gestorben ist. Wie heißt er nochmal?
William Hurt,
genau. Der durch einen anderen namhaften Schauspieler mit Harrison Ford ersetzt wird. Und wurde.
Was ich mir aber auch sehr gut vorstellen kann, also der Cut tut mir, glaube ich, noch nicht so weh. Also das kann ich mir cineastisch sehr gut vorstellen, dass er da 1:1 reinspringt. Ich frage mich halt nur, warum ich schon wieder so einen alten Mann nehme.
Ja gut, weil das halt ein alter Mann nicht ist.
Lange brauch.
Ja, genau, das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ich habe den halt für den einen Film und dann ist halt wieder vorbei.
Also Harrison Ford sagt ja in dem Interview, er wolle jetzt das machen, was er noch nie gemacht hat. Und ich denke, das wird in Richtung CGI Motion Capture gehen, dass er ähnlich wie Andy Serkis oder wie heißt er?
Andy Serkis?
Ja, genau. Gollum. Gollum. Genau.
Klaue. Ulysses Klaue.
Genau.
Um nach oder Ziel zu bleiben.
Schimpansen hat er, glaube ich, auch gespielt.
Ja, Caesar.
Dass er ähnlich wie dieser Schauspieler jetzt in diesem Bereich vorgehen will und dass wir vielleicht lange einen CGI Red Hulk General Ross bekommen.
Ja.
Von Harrison Ford.
Genau. Ich weiß nicht, aber wie haben wir uns jetzt da rein? Also von Eternals sind wir so ein bisschen, bin ich so ein bisschen abgedriftet. Ja. Mein Hate Speech so ein bisschen. Genau, dann waren wir wieder bei Namor und Atlantis und so. Ja, der Film, um das nochmal so vorzustellen, der einzige, ich würde sagen, es gibt im MCU eigentlich keinen richtig schlechten Film, bis auf Eternals. Es gibt immer schlechtere, sondern meiner Meinung nach, und so, der erste Hulk ist, kann man noch gut weggucken, aber fällt qualitativ doch schon ab. Iron Man 3, Tor 2 und Tor 1, beide Tor, die ersten beiden Torfilme sind in der Retrospektive auch nicht so gut, finde ich so, aber wenn man, früher hat man sie dann geguckt und sich gedacht, jo, geil, Tor. Und Chris Hemsworth und so, der hat das ja auch schon gut gespielt, das ist ja auch nicht so, aber filmtechnisch, ich bin ja auch, glaube ich, einer der wenigen, der sagt, der zweite Tor ist besser als der erste, weil halt mehr Loki das drin vorkommt.
Das ist eine Minderheit, ja.
Ja. Es kommt mehr Loki drin vor, das reicht mir dann schon.
Mit unterschreiben, das halt so gesagt.
Deswegen, das ist dann so ein Ding und hat auch noch so einen etwas interessanten Twist.
Also ich denke, was uns, wenn wir jetzt bei Eternals bleiben, ich halte Eternals nicht für den schlechtesten Film, das kann ich vorwegnehmen. Ich habe große, große Probleme mit Tor 4.
Ja.
Und da will ich auch jetzt drauf hinaus. Und zwar, wenn ein neuer Film mit neuen Schauspielern und neuen Regisseuren und neuen Ansätzen im Filmmaking nicht funktioniert, dann finde ich, ist das verzeihbar. Wenn aber ein Film wie Thor mit einem Charakter, den wir jetzt schon in drei Solo-Filmen und in, ich weiß nicht wie vielen, wahrscheinlich nochmal drei Avengers-Filmen etc.
Nee, vier.
Vier?
Wir haben ihn in jedem Avengers-Film gehabt, oder nicht?
Ja, klar. Das sind vier, genau. In vier weiteren Crossover-Filmen haben und dieser Charakter nicht funktioniert, dann ist das Grund zur Sorge, denke ich. Und wenn dieser Film einfach nicht funktioniert. Und nehmen wir mal, Spider-Man hat gut funktioniert, ist ja eine Fortsetzung, Doctor Strange in dieser Phase auch eine Fortsetzung, meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert, wenn nicht besser als der erste.
Ja.
Und Thor hingegen war für mich ein riesiger, riesiger Reinfall. Wenn man sich an der Vorlage orientiert, für alle, die es gelesen haben, Jason Aaron, ganz fantastischer Comic-Run, mein allerliebster Comic-Buch-Run, auch von Ribic fantastisch gezeichnet. Und dann so, ja, traurig umgesetzt im Endeffekt im Film. Enorm gehypt und nachdem Taika Waititi im dritten Tor eigentlich ganz gut abgeliefert hat, war ich hier dann doch enorm enttäuscht und vielleicht ist das die Quote, mit der wir in Zukunft rechnen müssen, dass zwei von drei Filmen gut oder zufriedenstellend sind und dann immer auch mal eine Pause dabei ist.
Naja, ich bin bei dir, dass man, also auch ich war halt erst so ein bisschen irritiert, ob dessen, was mir Tor 4 da geboten hat. Ich habe aber halt dafür auch eine sehr, sehr schlüssige Erklärung gelesen und wenn ich mir die halt so zu Gemüte führe, dann macht es den Film nicht besser, aber ich kann besser verstehen, was man mir da präsentiert hat. Und das ist die Geschichte, dass der Film halt geschrieben und gemacht wurde aus dem Sinne von Taika Waititi und Chris Hemsworth heraus für ihre Kinder. Die haben halt tatsächlich mehr Fokus halt darauf gelegt, ihre Kids ja auch reinzubringen, was sie getan haben, und daraus einen mehr Kinderfilm zu machen. Deswegen gibt es halt Szenen über Gore zum Beispiel auch, die wir nicht gesehen haben. Wie er selber halt irgendwie sogar, ich glaube, Blut trinkt oder sowas halt von seinen Feinden. Du siehst die Szene nicht. Der hat ja am Anfang des Films so Tätowierungen im Gesicht. Die zerschneidet er sich selber mit einem Messer, um zu zeigen, dass er diesen Glauben nicht mehr hat. Du siehst nachher, dass er Narben hat. Das ist mir aktiv gar nicht aufgefallen. Mhm. In dieser Erklärung nachher ist mir das aufgefallen, dass das so ist. Und dann muss ich sagen, ja, ich kann dann halt verstehen, dass sie sagen, hey, cool, wir machen da mehr, so ein Kids-Projekt draus, deswegen kriegst du auch so blöde Ziegen, die auf der einen Seite ganz witzig sind, beim vierten Mal aber auch nervig. Ja. Aber die Kinder lachen auch beim vierten Mal noch darüber. Deswegen machst du es halt an der Stelle nochmal. Und dann muss ich halt insgesamt sehen, ja, das Konstrukt drumherum, was man mir geboten hat, war vielleicht nicht so geil. Das, was der Film mir auf der anderen Seite ausspuckt, ist aber viel. Also alleine mit dem Olymp, dieses mystische, das mystische MCU oder dieses galaktische MCU mit diesem Götter-Olymp da weiterzuführen und sowas alles, mir Herkules hinten reinzuschmeißen und sowas alles. Der Film hat am Ende des Tages viel fürs MCU getan, ohne dabei wirklich für den erwachsenen und nüchtern betrachtenden Thor-Zuschauer attraktiv gewesen zu sein.
Ja, meiner Meinung nach ist Taika Waititi ein ganz großes Problem. Das hat sich bei Ragnarok auch noch nicht ganz so angedeutet, aber im Nachhinein eigentlich auch schon, weil der Mann jetzt anscheinend auch mit Chris Hemsworth, deswegen hoffe ich eigentlich, dass beide aus dem MCU raus sind, wenn die einfach sagen, wir haben hier eine coole Comicvorlage, ist uns aber scheißegal. Wir wollen dann halt den billigen Gag auf Kosten der Comicvorlage machen oder halt was reinbringen, was die Kinder gut finden. Finde ich dann auch schwierig, weil man ganz ehrlich ist, das ja, ist schön, wenn das Kinder auch gut finden. Aber diese Filme sind nicht für Kinder. Das ist ganz einfach Fakt. Diese sind auch ab 12. Für, eigentlich sind wir mal ehrlich, das ist für Leute wie uns, für 20 plus oder 30 plus. Also oh, die Comic-User.
Ich bin so jung.
Ja, genau, deswegen habe ich das extra gesagt. Und wenn dann halt sowohl der Hauptdarsteller als auch der Regisseur sagt, ja, ist schön, bei Ragnarok war es ja Planet Hulk, wo man dann größtenteils drauf geschissen hat, außer halt so die ganz Grunddinger genommen hat und da dann halt so ein bisschen aufgebaut hat. Und jetzt, deswegen, ich habe das schon erwartet, dass das halt Taika Waititi halt wieder sein Ding durchzieht. Deswegen bin ich vom vierten nicht ganz so enttäuscht. Ich würde halt sagen, er ist noch ein bisschen besser als Ragnarök. Auch da bin ich wahrscheinlich eher in der Unterzahl. Weil durch Ragnarök bin ich halt jetzt schon geläutert, dass dann halt die coole Comicvorlage halt auf Kosten von schlechten Gags oder halt wie auch immer, ja, gecancelt wird dann, ne, die Idee. Und das ist halt scheiße, weil das kannst du eigentlich auch nicht mit einem anderen Film wieder reparieren so richtig. Vielleicht klappt es mit Sakaar und Hulk noch irgendwie und seinem genau. Sohn, keine Ahnung. Aber ja, Thor, Love and Thunder.
Also ja. Im Großen und Ganzen ist es ja so, dass auch die Dreharbeiten von Thor, Thunder and
Love and Thunder.
Love and Thunder, ich kann mir nicht mal den Titel merken, unter keinem guten Stern standen. Das fand ja mitten in der Corona-Pandemie statt, sodass dann teilweise die Leute nicht gemeinsam drehen konnten, dass Dreharbeiten unterbrochen werden mussten, weil es Krankheitsausbrüche gab. Dann ist parallel dazu ja James Gunn gefeuert worden. Ursprünglich sollte Thor ja nach dem Guardians-Film spielen. Das hat sich jetzt gedreht, sodass auch diese ganze Story mit Thor bei den Guardians meiner Meinung nach nicht ganz so gut funktioniert hat. Also im Großen und Ganzen gab es da eine Vielzahl von Problemen. Vielleicht kriegen wir ja eines Tages nochmal einen Taika Waititi-Cut von diesem Film, der ja insgesamt wohl über 4 Stunden fasste und enorm zusammengestutzt wurde vom Studio. Und dann eben so Szenen wie die, die Tobi gerade beschrieben hat, natürlich fehlten und viele Dinge einfach, also allgemein im Moment finde ich in Serien und Filmen ein Problem. Dinge werden erklärt, aber nicht gezeigt. Und ich gucke ja einen Film, weil ich Dinge gezeigt bekommen will. Wenn ich Dinge erklärt bekommen will, lese ich ein Buch. Und das ist so ein Problem in diesem Film gewesen. Allgemein der gesamte Drive dieses Films, ernster Satz, Gag, Ziegengegacke. Also da war vieles im Argen. Ich muss das jetzt auch nicht im Detail eingehen. Und ja, der Film hat dem MCU sehr viel gegeben. Da hat Tobi schon recht, aber ich persönlich bin nicht so zufrieden mit dem, was er denen gegeben hat. Also rachsüchtige Götter, die irgendwie böse sind und im Olymp in ihrer Dekadenz leben. Das, finde ich, ist keine schöne Darstellung, wo wir es doch bei den Asen besser dargestellt stimmt, bekommen ja, haben, die Punkt. Sicherlich auch überheblich sind, aber auch ihren Zweck im Universum anerkannt haben und in Form von Odin durchaus auch das Böse verhindern, wenn es denn kommt. Und
naja, das ist die andere Seite dieses Götterdaseins. Ich glaube, das wird halt schon deutlich gemacht. Leider fehlt uns halt. Deswegen ist das vielleicht so ein Fakt, den man halt noch in Odins Lebenszeit hätte reinbringen müssen. Dass du halt auf einer Seite den stringenten, herrschenden Götterkönig siehst und auf der anderen Seite diese anderen ganzen Luffy-Götter, die sich einfach nur anbeten lassen, genauso wie es ja am Anfang von Thor 4 halt ist. Der sagt, hier, du bist hier, um mich anzubeten, jetzt sei mal lieb zu mir, Gore, so ungefähr.
Ja, ja, ja.
Um zu zeigen, die leben halt nur in ihrer Dekadenz. Du hast diesen Kontrast leider nicht besonders gut hinbekommen. Hättest du auch hinbekommen, wenn Thor in Thor 4 seiner Rolle als Göttervater gerecht geworden wäre, was er halt als Witzfigur leider dann nicht geworden ist. Ja, wenn er aber als strammer Götterkönig da dann auch gestanden hätte, dann hätte er ein gutes Gegenbild dazu bilden können.
Dass Chris Hemsworth eigentlich auch die falsche Besetzung für ein Thor ist, wenn man so jetzt, hätte er es mal immer schlauer, aber er hat ja nach Thor 2 keinen Bock mehr gehabt und hat dann gesagt, Taika Waititi hat der Rolle einen anderen Drive gegeben sozusagen, als dieses Humorige, das fand er anscheinend wohl besser.
Auch das Naive auch.
Ja, genau.
Und er ist lieber der naive Thor,
genau,
als dass er halt der Nachfolger seines Vaters
ist. Und da war klar, dass er eigentlich niemals der Allvater sein könnte. Nee, genau. Und das ist natürlich auch ein Problem eigentlich, weil ein Allvater-Thor wäre natürlich auch noch cool gewesen und auch wichtig wahrscheinlich und vielleicht auch besser oder wahrscheinlich sogar deutlich besser als das, was wir jetzt gekriegt haben.
Wobei wir in Endgame, wenn ich da ganz kurz noch drauf eingehen kann, weil wir in Endgame auf der richtigen Fährte waren.
Ja.
Der genau zerstörte, der psychologisch zerstörte Thor war schon sehr nah dran, ein vernünftiger König für sein Volk zu werden.
Ja.
Und gibt dann aber sofort diesen Federstab weiter an Valkyrie. Und damit ist die ganze Geschichte auch schon wieder erledigt.
Großes Problem. Also ich denke auch, dass die Russo Brothers Thor sehr gerecht geworden sind in Infinity War und Endgame. Ja. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass er so ziemlich der geläutertste aller Charaktere im MCU ist. Ja. Sicherlich haben die alle eine harte Vita hinter sich, aber er hat nun mal alles verloren. Und wirklich alles. Und das wird einer Komödie, finde ich, nicht gerecht. Und die Russo Brothers haben ihn super ernst dargestellt und er hätte danach die Rolle des Allvaters mit einem grauen Rauschebart wie der Weihnachtsmann übernehmen können. Und man entschied sich dafür, dass er es nicht nimmt und sich quasi vor dieser Bürde ein weiteres Mal drückt im Endeffekt. Obwohl er ja auf dem besten Weg war, sie anzunehmen in Endgame. Er hat sich in die Götterschmiede gestellt und war bereit zu sterben, war bereit, ein Opfer zu bringen, um den Sturm, bösen Thanos zu fällen. Und all das haben wir nicht mitgenommen in die nächste Phase leider.
Nee, das ist wirklich ganz traurig. Also da siehst du auch, dass die Russos für ihn einen anderen Plan hatten. Und das wäre auch richtig und ehrlich und vernünftig gewesen, spätestens an dem Punkt, wo er halt auch noch seinen Bruder verliert. Das letzte lebende Mitglied seiner Familie, so ungefähr, müsste der einfach ein ganz anderer, ernster Thor sein. Stattdessen hat man ihn halt zu Star-Lord 2.0 gemacht.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen schade.
Stimmt, das mit Endgame hatte ich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, dass er da wirklich gegen Ende, er war ja auch quasi schon in dem Kampf, wo er dann Sturmbrecher und Mjolnir hatte, da war er schon, da hat man gesagt, das sieht doch schon fast Odin-mäßig aus.
Ich finde, genau, das zum einen. Und ich finde aber in der Szene vorher merkst du, dass Thor ein ganz anderer Mensch ist. Das ist in dem Augenblick, wo die im Labor stehen und darüber diskutieren, wer von den Leuten snappt. Da sagt er, bitte, bitte, lass mich eine gute, richtige Sache machen. Bitte, bitte. Der Mann ist fertig mit der Welt.
Ja.
Mhm. Und auch mit der nächsten und mit den anderen 7 Welten. Ja. Also er will einfach irgendwas Vernünftiges irgendwie noch machen. Der muss sich beweisen. Er will halt irgendwie seiner Rolle gerecht werden. Und dann nimmst du den nach Endgame und sagst einfach, okay, ich werde jetzt hier halt zum Weltenbummler.
Mhm, nee. Ja,
ist halt ein bisschen schade. Man ist da halt mit dem Charakter nicht.
Er war ja auch, wenn man das jetzt in die reale Welt so ein bisschen rüber transportiert, er war ja auch so ein bisschen das Sinnbild, das hatte ich aber auch erst, als ich das gelesen habe, ich gedacht, jo, das stimmt eigentlich, so ein Sinnbild gegen Depressionen so richtig. Er ist ja jemand, der alles verloren hat, der richtig fertig ist und dann aber sofort Mjolnir zu sich ruft, ihn heben kann und er ist immer noch würdig, so ein bisschen.
Es ist noch in dir.
Ja. Genau, das ist in dir und selbst wenn du Depressionen hast sozusagen, dann kannst du aber trotzdem, dann bist du immer noch genauso würdig, wie du es vorher oder wie du es halt bist als Mensch. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön. Und dann, ja, mit dem Kampf dann, das war richtig stark. Ich meine, gut, dass er dann, ich sag mal, ich meine, er hätte ja theoretisch am Ende hat er ja gesagt, Valkyrie, du bist jetzt Königin von Asgard. Okay, trotzdem hätte er eigentlich noch diese Rolle als Allvater irgendwie, der da drüber schwebt so ein bisschen und auf alles Acht gibt. Ist ja nicht so, dass er dann sagt, ich bin jetzt König von Asgard, aber sondern irgendwie, ich wache trotzdem über alles. Das hätte man doch trotzdem noch machen können, aber ja.
Ja, zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Zum einen haben wir halt mit Valkyrie halt auch keine würdige Königin gekriegt. Also sie ist ja eigentlich nur Verwalterin dessen, was Asgard noch ist auf der Erde. Mhm. Und zum Zweiten glaube ich tatsächlich, so böse das klingt, dem MCU in allen Richtungen hätte es besser getan, wenn Thor den finalen Snap gemacht hätte und Iron Man noch unter uns wäre. Ja, ich glaube, das wäre fürs MCU und für das Aufrechterhalten des MCUs besser gewesen. Du hättest jetzt nicht die Diskussion über, ey, Robert Downey, kommst du noch mal zurück für Armor Wars und kommst du noch mal zurück für Secret Wars? Secret Invasion, Entschuldigung. Das sind ja die beiden Sachen, die gerade im Raum stehen. Sondern du hättest sauber einen Iron Man noch dabei gehabt. Da können wir gleich übrigens auch noch drüber reden, was mit seiner Nachfolge ist. Und du hättest Thor halt ein Ende gegeben, der halt dann tatsächlich in so einem letzten Kampf als Allvater die komplette Bürde des Universums auf sich nimmt und den großen bösen Boss an der Stelle besiegt.
Mhm. Fairerweise muss man aber sagen,
damit auch eine Konklusion in dem Film geschlossen. Weißt du, wo er ja dem Mann endlich den Kopf abhackt, aber viel zu spät, weil er die Welt nicht mehr retten kann. Am Ende des Films kann er die Welt aber retten und damit halt quasi sein Endziel erreichen.
Ja, fairerweise muss man sagen, er wollte ja den ersten Blip sozusagen machen. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der Snap halt, Thanos snappt die Leute weg und Blip, die Leute kommen zurück. Ich glaube, so ist das erklärt oder ist beides irgendwie als Blip gezeichnet. Egal, aber er wollte ja den Blip machen.
Genau.
Das, was Hulk dann gemacht hat. Hätte ich aber ja in dem Sinne auch gut gefunden, wenn er das gemacht hätte. Wäre ja auch nicht schlimm gewesen.
Ich meine schon im Endkampf, dass er Snap. Statt Tony den Snap macht.
Ja, okay. Gut, ich meine, das stand ja, glaube ich, so nie irgendwie im Raum.
Nö, wäre aber
eine gute reinschmeißen.
Kannst du gerne reinwerfen,
Tobi.
Tobi, wünsche ich das, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Im Multiverse ist doch alles möglich.
Das ist richtig.
Gut. Also genau diese Charakterentwicklung, von der wir ja gerade gesprochen haben mit Thor und dass er immer noch würdig ist, genau diese Charakterentwicklung hat ja im Thor Love and Thunder de facto nicht stattgefunden. Also er ist ja im Endeffekt genau da, wo er vorher ist. Nichts gelernt. Also man hätte natürlich ihn als Vagabunden
aufziehen. Außer, dass er auch die Liebe seines Lebens in dem Film halt verloren hat an Krebsen.
Man hätte ihn als Vagabunden aufziehen können, der durchs Universum zieht und das Unrecht der anderen Götter sieht und daraus Lektionen lernt und dann noch eben einen Antagonisten Gore kennenlernt, der genau das kritisiert, was er gerade als falsch wahrnimmt, aber es mit seinen bösen Mitteln quasi zu bekämpfen droht und er sich dann moralisch erheben kann und sagen, nein, so lösen wir das nicht, wir schlachten uns nicht ab, sondern wir setzen auf Dialog und Olymp und die Wiege der Demokratie und so weiter und so fort. Das hätte ja alles man machen können, aber man hat sich eben für ein Gag-Feuerwerk entschieden, das fand ich sehr schade.
Ja, man hat am Ende halt jetzt gekriegt, man hat Thor als Vater jetzt gekriegt. Also nicht als Allvater, sondern als Vater. Er wird jetzt ja der Vater.
Muss man erst Vater sein, um Allvater werden.
Wer weiß das schon so genau. Aber so blöd ich das dann auch finde und um Gottes Willen, Geschlechterneutralität, Gender und keine Ahnung, will ich alles nicht angreifen. An der Stelle wäre es halt tatsächlich besser gewesen, wo wir überall diese jungen Charaktere bekommen hätte Thor an der Stelle einen Sohn bekommen, damit der halt vielleicht irgendwann diese Allvaterbürde auf sich nehmen kann in einem späteren MCU in Phase 8 oder 9.
Aber ich meine, die Tochter von Gore ist halt eine Tochter und wenn wir über Taika Waititi eins wissen, dass er sehr comicgetreu ist und da hält er sich natürlich dran.
Ja, natürlich. Nein, ja, ich verstehe schon. Es ist ja okay, abzuweichen. Wir wollen ja, also Kevin Feige sagt ja mal, wir wollen nicht die gleichen Geschichten, die es schon als Comics gibt, einfach nochmal erzählen. Das ist ja in Ordnung.
Aber der Fan will gewisse Geschichten einfach sehen.
Ja, du willst genau, halt, dass das mit Würde behandelt wird auch.
Und eine Geschichte, die du offensichtlich sehen willst, Tobi, hast dir gerade erzählt, dass du lieber gesehen hättest, dass Thor snappt oder blippt oder wie auch immer, da gehe ich überhaupt nicht mit. Also ich denke, weitere Thor-Filme kann ich mir reichlich vorstellen, aber ich denke, die Geschichte eines Tony Starks, Iron Man, die es auserzählt, zumal es ja eher ein erdbezogener Charakter ist und Thor immer noch weiter die Möglichkeit hat, in die Weiten des Weltraums vorzudringen. Von daher bin ich mit diesem Ausgang schon ganz zufrieden. Ich glaube, der Robert Downey Jr. hat auch genug verdient. Also man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist.
Also um Gottes Willen, am Geld liegt's nicht. Also von mir aus soll die Robert Downey Jr. für $2 anstellen. Das ist mir scheißegal. Aber ich glaube schon, dass mir ein Tony Stark aktuell noch mehr geholfen hätte im MCU. Alleine, wenn ich jetzt gucke, dass es diese Diskussion gibt zu Armor Wars und so. Wir haben eine unaufgelöste Geschichte mit Justin Hammer. AIM, so eine ganze Geschichte, die dann noch mal wiederkommen kann. Armor Wars, die ganze Geschichte, wo Tony Stark auch reinkommen kann. Das wären alles so Momente und Bereiche gewesen, wo wir ihn besser hätten rausnehmen können. Zudem, und da kommen wir jetzt nämlich zu seiner Nachfolgerin, die also ich noch auf gar keinen Fall brauche. Riri Williams war halt das Schlechteste, was ich mir irgendwie vorstellen konnte in Black Panther 2. Da die in so einer Plastikbüchse da am Ende des Films durch die Luft fliegt.
Power Ranger.
Das sah aus wie aus einem Überraschungsei gepellt. Das ist ganz fürchterlich. Ja. Und wenn man sagt, man möchte neue Geschichten erzählen, warum ist man nicht diesen Weg gegangen und hat den verdammten kleinen Jungen aus Iron Man 3 genommen und ihn zu seinem Ziehsohn gemacht und Tony leitet ihn mehr an, keine Ahnung was, im Bereich von Armor Wars und im Bereich von Secret Wars, keine Ahnung was auch noch. Und der übernimmt dann diese Rolle von Iron Heart, nenn ihn meinetwegen auch Iron Junior oder wie auch immer. Und dann hast du eine würdige Nachfolge und Tony Stark stirbt 3 Filme später. Von einem Thor, der irgendwelche komischen Vögel, Rattenmonster auf fliegenden Trikes kaputt haut und sowas alles, habe ich halt auch nichts. Ich gebe dir recht, es gibt tausende von Geschichten, die Thor mir erzählen könnte. Mhm. Wird er aber auch nicht mehr. Und das wissen wir, Stand heute ja auch. Dass Chris Hemsworth wahrscheinlich noch einen Auftritt im MCU haben wird und dann ist die Geschichte durch, alleine aufgrund seiner Krankheit, die ja dort diagnostiziert wurde. Ah, und damit ist halt dieses Kapitel beendet. Und auch an dieser Stelle wäre es dann halt schöner gewesen, hätten wir da halt für ihn vorher ein würdigeres Ende gefunden und hätten für Iron Man noch ein bisschen Zeit gehabt und hätten einen würdigeren Nachfolger für Iron Man gefunden als diese Plastikbuchse aus China.
Ja, manche Dinge lässt man aber besser unangetastet, denke ich. Also warum für einen fantastischen und fangeliebten Charakter eine Nachfolge erfinden, mit der die Fans sowieso nicht zufrieden sein werden?
Haben sie jetzt auch gemacht.
Das haben sie jetzt auch gemacht, aber bisher ist, glaube ich, in dem Kontext Riri Williams noch nie der Name Iron Man gefallen. Auch im Wakanda Forever-Film nicht.
Ja, das stimmt, glaube ich.
Wobei, sie haben schon gesagt, du hast deinen eigenen Iron Man-Anzug. Das haben sie schon gesagt im Film.
Ich müsste ihn noch mal schauen, ist schon eine Weile her. Aber
schwöre ich dir.
Ja, okay. Das kann wirklich wohl gut sein. Ich glaube auch, dass sie es, ich weiß nicht, sie wird auch wohl Stark-Technologie wohl nutzen und so.
Ja. Sie hat ja auch irgendwas gesagt, dass sie da irgendeinen Innovationspreis oder hat sie ein Praktikum, irgendwas war da auch, irgendeine
Verwendung. Ich habe in Iron Man 3, glaube ich, gesehen, dass er große Spenden
an die Unis verteilt hat.
Genau.
Die Unis
verteilt hat. Also sicherlich.
Macht einfach,
als er Senf gezeigt hat.
Gefördert.
Genau, macht einfach, Geld ist egal. Ja, genau, der
Tony Stark. Genau. Und sie baut sich eine schöne UI-Büchse. Toll,
ja gut. Ja, aber nicht mit dem Fondsgeld. Also es ist ja so, dass sie die Hausarbeiten von anderen Schülern gemacht hat und sich so das Geld für ihre Blackbüchse finanziert hat.
Das ist kein Blech.
Wenn das ja, das, das Komische ist ja auch, dass so die ersten Eintritte auch mit dem Sohn von Hulk und so, da hat man sich auch gedacht, was ist das für ein CGI-Monster sozusagen? Warum, warum? Da hat man so Comic-Vorlagen gesehen und gesagt, warum macht ihr sowas? Warum kann man da nicht einfach 2-3 Euro mehr investieren und dann sieht er halt nicht aus wie so ein grün angemalter
halber Shrek? Das haben sie ja auch in mehreren Berichten mal wieder gezeigt, nicht da am Geld gelegen hat, sondern einfach an der Zeit. Aufgrund der Masse der Projekte sind die nicht mehr hinterhergekommen. Die haben einfach viel zu überproduziert. Disney,
danke.
Genau, genau. Disney, danke. Disney ist selbst schuld. Die haben halt nicht genug Personal gehabt, um das ganze CGI zu entwickeln. Das Problem ist ja am Ende des Tages, diese Studios haben ja nicht nur Marvel-Filme da liegen, sondern da müssen auch noch andere Filme entwickelt werden. So, und da liegt die große Krux dahinter. Und deswegen geht ja Marvel jetzt auch hin und verlagert Projekte, schiebt sie nach hinten, stellt halt längere Zeiten in Aussicht, damit das halt bessere Qualität bekommt am Ende des Tages.
Stellt ja dann doch das Geld, die Geldfrage, sondern wenn du dann nicht einfach sagst, die Studios haben nicht genügend Personal, dann ist das ja auch eine Geldfrage in dem Sinne. Aber ja, das ist halt
wirklich. Naja, das ist ja auch eine Frage von dessen, ob du überhaupt vernünftige Angestellte für so einen Job kriegst.
Ja, gut, okay, dann bildest du sie aus und so. Ja, ich meine, das MCU
ist ja. Auch das braucht ja Zeit. Die sind ja heute nicht
Zeit. Ja, gut, das MCU ist ja auch gewachsen. Also da musst du da auch schon.
Im Großen und Ganzen wieder bei meinem Anfangsstatement, dass natürlich mit mehr Filmen die Qualität nachlässt. Und auch Disney kann sich keine CGI-Designer schnitzen, sondern die müssen das nehmen, was auf dem Markt ist. Und dann hinzu kommt wohl noch, dass die Bezahlung, insbesondere was Überstunden angeht, da bei Disney wohl recht streng geregelt wird. Und dass das nicht unbedingt dann sehr so attraktiv ist für die neue Generation an Designern. Und daher denke ich, es muss nach wie vor gelten, Qualität über Quantität.
Ja.
Und mir wäre sehr daran gelegen, wenn man, was ja scheinbar auch stattfindet, weil Kevin Feige da ja eine Menge Projekte umsortiert, dass man wieder weniger Filme rausbringt, aber dafür Kevin Feige auch mehr darauf achtet, dass Dinge wie Thor 4 oder Eternals 2 nun mal nicht passieren und wieder mehr das Ruder übernimmt. Er hat die große Vision, die vielleicht von dem einzelnen Regisseur nur bedingt geteilt wird, wodurch dann einige Messages oder einige Charaktere nicht so aufgebaut werden, wie wir sie vielleicht zukünftig brauchen würden. Das könnte man alles verhindern, wenn man sich wieder mehr Zeit lässt. Ich brauche keine 5 Serien pro Jahr. Klar ist das schön, aber wenn die Qualität stimmt, bin ich auch mit einer Staffel Mandalorianer pro Jahr zufrieden. Definitiv. Und brauche auch nicht noch 3 andere Star Wars Serien. Und selbiges könnte ich mir auch beim MCU vorstellen, dass man da wirklich wieder Qualität statt Quantität geht.
Bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube aber auch, dass da Disney halt interveniert hat und gesagt hat, wir haben unseren Streaming-Dienst jetzt, wir müssen exklusiven Content bieten, wir müssen erstmal hier raushauen. Wir brauchen Stories, wir brauchen Charaktere, wir brauchen irgendwas auf der Mattscheibe, was uns halt als Alleinstellungsmerkmal hat.
Wenn die eine Serie zu Ende ist, muss ein Film oder eine neue Serie kommen. So ist ja Disney aktuell. Genau. Zumindest bei Star Wars. Bei Marvel bin ich nicht ganz sicher.
Ja, ganz genau. Bei Marvel bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das da auch so ist. Bin mir aber bei Star Wars ist es auch so. Sicher, dass man jetzt diese Bibliothek ein wenig gefüllt hat und man jetzt aussieht, ja, wir können jetzt ein bisschen mehr dazwischen Zeit lassen. Wenn es noch 14 Tage länger dauert, bis die Serie kommt, ist das okay.
In der Tat.
Ja, und ich denke, dass das halt vielleicht gute Aussichten auf Phase 5 dann sind.
Aber wenn man sich jetzt einfach mal die Phase 4 jetzt einfach mal Revue passieren lässt, dann sind aber die Serien, die kommen ja eigentlich ganz gut weg. Auch sowas wie What If kommt ja auch kurz. An What If hat mir sehr gut gefallen, dass die das eigentlich, dass obwohl das ja eigentlich eine theoretisch unkanonische Serie ist, trotzdem haben sie da, die haben das doch irgendwie Kanon gemacht. Also ist ja
eigentlich so, im Nachhinein haben sie es ja auch getan.
Ja, ich finde es ja auch super, dass da einfach erklärt wird, warum ein Tony Stark in Endgame sterben muss, sozusagen, weil das halt einfach ein fixer Zeitpunkt ist. Das hat man ja da gesehen mit seiner Frau von Dr. Strange, die Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die hat man ja Dr. Strange 2 auch
Rachel.
Gesehen.
Rachel?
Nee, ich überlege gerade.
Schauspielerin. Ja, jetzt die Schauspielerin heißt
Rachel. Nee, warte mal,
wissen, wen wir meinen, die mit dem dicken Leberfleck.
Aber nee, stimmt gar nicht. In What If, also im MCU ist die Konstante, dass er seine Hände verletzt werden. Und in der What If-Serie ist es halt so, dass sie stirbt oder dass die nicht zusammen sein können. Wenn die zusammen sind, dann stirbt sie oder so ähnlich. Und das ist halt so ein fixer Zeitpunkt. Da hat er dann so viel rumgedreht und dann hat er sie nicht abgeholt, dann stirbt sie an was auch immer. Dann hat er sie abgeholt und die sind woanders hingefahren, dann ist sie trotzdem gestorben. Das ist halt ein fixer Zeitpunkt.
Ja, das Konzept des Nexus-Events.
Genau. Richtig. Ja. Das kannst du nicht ändern, egal was du machst. Und deswegen ist halt der eine Weg, Thanos zu besiegen, halt dieser gewesen, dass halt auch ein Tony Stark sterben muss quasi.
Und es war ja auch vorhergesagt, Tobi, um bei dir wieder anzuknüpfen, es muss Tony Stark sein, der sich opfert gegen Thanos, weil es nun mal der eine Weg war.
Das ist alles in Ordnung. Wir reden jetzt aber von Informationen, die wir halt nach diesem Snap bekommen. Ja. Das heißt, das hat man schon dem Charakter so auf den Leib geschrieben.
Ja, klar.
Weil man den Fans auch erklären musste, deswegen
muss der eine Weg rausgehen. Hätte auch sein können, dass Thor
40 Millionen für die.
Genau.
Er hätte auch sein können,
natürlich. Genau.
Ja, es hätte auch sein können, dass Dr. Strange sich opfern muss.
Erzählt, ja, Thor musste da sterben.
Genau.
Weil ansonsten, ne?
Es hätte auch sein können, dass Dr. Strange also sterben muss, theoretisch.
Ja, genau. Das hättest du so schreiben können, wie du willst. Du musst halt aber auch die, du, jetzt, das ist halt so, du musst halt so gucken, wie sind die Filme geplant. Und wenn ein Thor 4 geplant ist, dann ist es schwierig.
Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, das
ist nur
meine Akzeptanz, wie es da vor mir liegt. Und ich nehme das aus. Ich habe ja nur gesagt, vielleicht wäre das die schönere Lösung an der Stelle gewesen. Ja. Genauso wie ich gesagt hätte, vielleicht wäre es eine schönere Lösung gewesen, nach Avatar keinen zweiten Film zu machen.
Nur also, wieder bei Disney.
Also mir scheint, als hätten hier einige am Tisch die Phase 3 noch nicht ganz abschließend verarbeitet.
Wir bemühen uns jetzt schon mit Phase 4.
Das ist hier die Selbsthilfegruppe. Wie gesagt, ich bin damit fein und das ist alles in Ordnung. Ich glaube halt nur in all dem, was uns nachher halt auch präsentiert wurde, wie ich gesagt habe, wäre es vielleicht schöner gewesen, wenn wir uns...
Mit
gewissen Themen nicht auseinander hätten setzen müssen und gewisse andere Themen anders aufgearbeitet.
Das ist ja trotzdem doch interessant, wenn man mal so jetzt retrospektiv nochmal drüber nachguckt, dass man die Serien eigentlich eher gut in Erinnerung hat. Ne? Auch jetzt vielleicht Miss Marvel jetzt nicht so oder She-Hulk. Aber dann, wenn man auf die Filme guckt, wo ja eigentlich mehr Manpower, mehr Geld drin steckt, also eigentlich eher genau das, dass da halt eher das da, so mit Eternals, Thor Love and Thunder, und jetzt auch Wakanda Forever, dass da eher die Kritikpunkte zu finden sind, als in den Serien eigentlich. Dass man da vielleicht ein bisschen wohlwollender ist.
Viele Kritikpunkte an Wakanda Forever habe ich so in dem Sinne eigentlich auch gar nicht. Also,
ich schon, ehrlich gesagt, ich mochte ihn nicht so gerne.
Ja, du magst Black Panther nie.
Ja, nee, also ich glaube, ich muss mal in meine Liste gucken, ob ich ihn schlechter eingesortiert habe als den ersten Black Panther.
Also ich denke, es gibt eine Menge zu kritisieren.
Ja, ich habe ihn genau darunter, auf Platz 23.
Allerdings auch so der Detailebene, vor allem wenn man das dem ganzen Thema aus Seiten der Comic-Perspektive begegnet. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir uns nicht beschweren. Wir müssen mit ein bisschen, wie ich schon sagte, mit Experimenten rechnen. Und da müssen wir auch als Fans mitgehen, sonst bekommen wir da nie was Neues. Aber im Großen und Ganzen, ich habe ja vorhin schon versucht, so in Richtung eines Fazits zu gehen, hat die Phase uns ja viel, viel Schönes schon beschert. Neue Charaktere, ganz fantastisch, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, fand ich die Umsetzung von Moon Knight, ist für mich eine der besten Serien, die wir bekommen haben. Dann ein ganz toller Film, wie ich fand, Spider-Man haben wir schon gelobt, aber auch der zweite Doctor Strange-Teil hat mir sehr viel Freude
gemacht. An der Stelle kurz unterbrechen kann, ich würde dann gerne doch eben einwerfen, wir haben vorhin mal kurz über das Konzept dieses Podcasts gesprochen, lasst uns heute einfach noch weiter ein bisschen über Phase 4 sprechen und wir machen doch nochmal, vielleicht dann auch aus der Fernaufnahme ein, über Phase 5, was wir so erwarten, ich merke, wir haben noch ein bisschen Potenzial, um jetzt über Phase 4 zu reden, das heißt, wir werden abschließend heute nicht fertig, liebe Zuhörer, gut für euch.
Ja,
Ben, bitte weiter.
Ja, will sagen, also es gab eine große Menge schöner Filme in dieser Phase und auch Serien, über die ich mich gefreut habe. Neue Konzepte, neue Ideen, neue Erzählweisen. Und ich weiß, dass gerade im Internet viele sind frustriert, dass MCU wird woke oder ähnliche Sachen. Im Endeffekt entscheidet doch natürlich der Kunde, was ihm gefällt. Und das wird sich auch nun mal in den Zuschauerzahlen widerspiegeln. Und die können nicht lange gegen die Vorstellungen und Wünsche der Zuschauer arbeiten. Und wenn ein Film, also ich sag mal, eine traditionelle Erzählweise, in Anführungsstrichen, wie jetzt zum Beispiel die von Moon Knight funktioniert und ein She-Hulk mit Gesellschaftskritik nicht funktioniert, dann ist doch klar, worauf das hinausläuft. Wir wollen nicht belehrt werden, wir wollen unterhalten werden. Und das wird man auch bei Disney verstehen.
Das ist ja auch genau der Punkt auf der anderen Seite, warum du jetzt nicht nur über ein Cameo in Armor Wars redest, sondern auch über Secret Invasion mit einem Robert Downey Jr. Einfach, weil du dich mit den Fans wieder versöhnen willst an der Stelle. Komm, ich gebe denen noch mal den absoluten Fanliebling. Ich schmeiß den noch mal rein in zwei Projekte, damit die sich ein bisschen abfreuen können und das richtig feiern können, was wir da auf die Leinwand bringen. Und wenn ich halt weiß von hier aus schon, dass der in Secret Wars auftauchen wird, als Iron Man wieder, Alter, dann bin ich aber jetzt auch Phase 5 wieder voll dabei, weil ich das alles sehen will. Dann
suche ich Easter Eggs.
Ganz genau. Und das ist das, was ich da als Marvel und als Disney damit auslöse und nichts anderes.
Aber das, was Ben gesagt hat, das sorgt ja vielleicht auch dafür, dass du ein Ironheart gekriegt hast, wie Ironheart jetzt ist quasi. Also, dass der kleine Junge aus dem Iron Man 3, den niemand richtig lieben wollte und konnte, dass der halt dann rausgeschnitten wurde, dass du denkst, okay, ich mache da einen Cut. Das könnte jetzt Thor Love and Thunder genauso blühen. Eternals muss man jetzt das Konzept vielleicht nochmal umwerfen.
Ich fand den kleinen Jungen halt nicht so scheiße. Das kann natürlich das Problem sein an der Stelle,
ja. Gut, es ging jetzt nicht um den kleinen Jungen. Es geht eher darum, dass der Film ein Problem hatte und dass Disney, Marvel, wer auch immer, dann gesagt hat, okay, dann lösen wir uns davon und widmen uns was Neuem.
Kann ja aber auch nicht richtig sein, weil warum steht der Junge sonst auf der Beerdigung?
Weil das einfach nur ein Easter Egg war. Weil einfach nur ein Cameo.
Die Tür aufhalten wollte.
Einfach
in alle Richtungen. Und das ist ja auch das, was Lukas sagte, vieles wurde vorgestellt und wenig wurde aufgegriffen. Und das ist ja auch so der Grund, immer diese Hintertür, die sie sich aufbauen, um dann vielleicht doch noch einem bisher wenig beschriebenen Charakter eine enorme Story und einen enormen Background zu geben, falls man ihn in Zukunft noch irgendwie brauchen sollte. Ja. Sei es nur ein Easter Egg von Atlantis auf einem Bildschirm, woraus dann tatsächlich ein halber Film entsteht. Also das ist ja nicht schlecht, dass diese Dinge passieren.
Nee, das definitiv.
Und dass dann auch Charaktere wie der Junge von Iron Man mal nicht aufgegriffen werden, das ist dann, denke ich, auch ein großes
Vielleicht kommt er ja noch, das ist ja auch wieder so ein Ding.
Es war ja halt auch einfach nur ein Gedankenspiel von mir, ich möchte hier nicht getötet werden.
Nein. Ich meine aber,
niemand hat die
Absicht,
dich zu töten.
Noch nicht. Ich meine,
nur für euch.
Während Wakanda Forever habe ich die ganze Zeit gedacht, wie hieß sie, Riri Williams? Ja. Dass das eigentlich die perfekte Freundin für Peter Parker ist. Weil die sind beide so unfassbar ähnlich. Beide fasziniert von Stark-Technologie. Beide an der Uni, die Überflieger.
Und so wird es beide.
So ja. Machst du den Charakter nämlich salonfähig.
Pass beide, mal auf.
Beide so Tech begeistert am
beide Single. Und
so. Beide Single, ganz cool. Wahrscheinlich. Aber vielleicht jetzt, wo du gerade den Jungen wieder von Iron Man reingebracht hast, vielleicht ist das also ja
die
auch
Kinder diese. Werden intelligent und wunderschön sein.
das Crossover, was wir alle brauchen. Nee, aber ich meinte, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn du jetzt Spider-Man nicht rein, oder Tom Holland nicht reinwerfen willst, weil Sony und Marvel und vielleicht schwierig, dann könntest du vielleicht den Jungen von Spider-Man ja nehmen. Von
vielleicht heißt sie gar nicht Riri Williams, sondern Milena Morales.
Ja, wie das mit Spider-Man und Sony und Marvel jetzt läuft, das würde mich auch noch sehr interessieren. Das ist wahrscheinlich was wir weder in Phase 5 noch 6 sehen werden, oder?
Spider-Man, den sehen wir, glaube ich, nochmal. Ja, den sehen wir nochmal, bevor wir gegen Kang kämpfen.
Ich würde das so, ich würde es so feiern. Ich würde mich aber
wundern. Wir haben ja mit Spider-Man ja quasi jetzt ein Soft-Reboot bekommen und wir können jetzt, nachdem Tony Stark ihm 3 Filme lang Starthilfe gegeben hat, endlich mal hoffen, einen eigenständigen Spider-Man-Film zu bekommen, auf dem er nicht auf einen der Big 3 angewiesen ist oder auf einen Doctor Strange aus der zweiten Reihe. Und den Spider-Man bekommen, den wir verdienen, nämlich der Hüter der New Yorker Nachbarschaft.
Die freundliche
Spinne aus der Nachbarschaft. Das habe ich gesucht, genau. Ja. Also einen, der das Verbrechen in New York bekämpft und somit auch unausweichlich irgendwann auf einen Kingpin treffen werden muss, den wir ja schon vorgestellt bekommen haben.
Das stimmt,
ja. Man stelle sich doch mal vor, ein Spider-Man und ein Punisher bekämpfen gemeinsam den Kingpin. Was wären das für fantastische Möglichkeiten?
Auf jeden Fall.
Also ehrlich gesagt, ja, also verstehe ich, wäre bestimmt cool. Also wenn ich mich jetzt auf so einen Disney-Chefsessel setze, kann ich mir das absolut nicht vorstellen.
Fürs PG-13-Publikum schwierig, ein Punisher, glaube ich.
Was ich übrigens vorhin noch, jetzt muss ich ganz kurz vollkacken, sagen wollte. Vollkacken muss ich euch auch noch mit meiner Meinung jetzt an der Stelle. als wir bei Eternals waren und ihn in Grund und Boden geredet haben, hatte er eine ganz sehr, sehr tolle Szene für mich.
Den Blade-Einführung.
Die Blade-Einführung, genau.
Wobei wo Blade ja auch noch
zwei Jahre drauf warten.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Blade hat ja auch Probleme mit Regisseuren und der kreativen Vision, wie man so hört.
Ist mir alles egal, Hauptsache Wesley Snipes wird wirklich Dracula. Also feiere ich den Film jetzt schon richtig ab, ehrlich.
Also ich denke, hilf mir mal gerade bei dem Namen des Hauptdarstellers.
Mahershala Ali.
Ja, Ali wusste ich nur, Mohammed also, war es nicht.
Wir haben ja wenige Schauspieler im MCU, die sich voll und ganz mit den Charakteren, die sie spielen, identifizieren. Und einer davon ist ja, glaube ich, Spider-Man kann man sagen, also der hat ein bisschen Ahnung von dem Charakter. Wen haben wir noch?
Robert Downey ist tot.
Robert Downey ist nicht tot, sondern
Iron Man ist tot. Also Tony Stark ist tot.
Robert Downey Senior ist vielleicht schon tot, aber noch nicht Junior.
Ich überlege gerade, die ganzen Charaktere, die wir jetzt durch Phase 1 bis Phase 4 kennengelernt haben, die kann man schon sagen, die identifizieren sich wahrscheinlich von den neueren Charakteren. Das ist vielleicht schwieriger.
So, das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Zum Beispiel so ein Chris Hemsworth, um da wieder anzuschließen, der ist nicht 100%.
Nee, stimmt, das haben wir auch schon rausgearbeitet. Genau, so ein bisschen.
Mark Ruffalo ist komplett im Hulk angekommen.
Der ist im Hulk angekommen.
Comic-Leser, genau, ja.
Ich glaube, wenn ich jetzt mal mich mit der Meinung ein bisschen aus dem Fenster lehne und wahrscheinlich gleich gehauen werde, aber ich glaube auch eine Brie Larson ist auch mit einer
Captain. Doch, ja, sie liest Comics.
Ich glaube, die hat sich, da auch so ein bisschen mit, auch wenn sie jetzt immer sehr gehatet wird. Ich mag die Schauspielerin sehr gerne, ehrlich gesagt. Auch als Captain Marvel finde ich das in Ordnung.
Genau, worauf ich an dieser Stelle hinaus wollte, ist, wir können froh sein, wenn wir Schauspieler haben, die eine Vision von dem Charakter haben und sich vielleicht gegenüber Regisseuren durchsetzen. Weil wir so natürlich auch die Charakterbindung lange herstellen und wir so nachhaltig Charaktere etablieren können, die uns auch Freude bringen.
Chris Evans hat das halt
auch Chris Evans definitiv, genau, aber der ist auch, glaube ich, reingewachsen, so richtig.
Ja, doch. Also Chris Evans ist für mich Captain America. Ich sehe da keine Human Torch mehr.
So ja, wie und Henry hier, Cavill, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds natürlich auch komplett Deadpool. Ryan Reynolds, komplett Deadpool
natürlich. Komplett Deadpool, ja gut, aber das ist halt, das ist komplett Free Guy Deadpool. Ja.
Also merkt man ihm ja auch, dass ihm das so auf den Sack ging, dass er in Wolverine Origin so einen Deadpool gespielt haben oder spielen musste.
Dass er ihn selber umgebracht hat.
Mhm. Genau, da war wahrscheinlich auch noch zu jung, unerfahren, zu hatte wenig.
Keine eigene Vision,
ha? Ja, das glaube ich schon, aber ich glaube, er hat einfach zu wenig so, das Sagen. So. Ich meine, wenn heute ein Ryan Reynolds zu dir sagt, ich möchte das so und so machen, dann ist das ein anderer als vor...
Naja, das heißt,
man kann raus, 15 Jahre.
Genau.
Ja, genau, das kommt auch dazu.
Wenn Disney kommt und sagt, ey Ryan, wir wollen Deadpool 3 machen. Ich sage, gut, dann hört ihr jetzt auf mich.
Ja, genau. Und das konnte man bei Wolverine Origins nicht sagen. Da hat er das zu Fox gesagt und hat gesagt, Alter, ich finde den Charakter doof. Ja, warte mal, du kriegst so diese schwarzen Augen, da ist doch Deadpool dann.
Also wir wissen ja nicht, ob er vorher schon Deadpool-Fan war. Das ist ja rein der
Maßnahme. Ja,
ob er überhaupt sich mit dem Charakter schon identifizieren konnte oder ob das erst daraus entstanden ist aufgrund der Kritik. Am Charakter, dass er sich dann erst mit dem Charakter, also das wissen wir.
Er hat ja auch Green Lantern gespielt und so, weiß man jetzt nicht 100%.
Ja, ist auch kein neuer gekommen, kein neuer Green Lantern.
Nee, den hat er auch Wer gebracht. Weiß, was James Gunn jetzt so treibt. Mal schauen.
Jetzt zerstört das DCU komplett.
Nein, nicht komplett. Seine Frau bleibt bestehen.
Wer ist seine Frau?
In Peace Walker. Ja, die spielt doch in dieser
Peacemaker
und
hab ich gesehen.
Auch nicht.
Der Serie, ach, dem Suicide Squad 2 hat sie doch halbwegs prominente Rolle.
Also The Suicide Squad, also dem Reboot.
Wer war sie denn da?
Sie spielt irgendeine FBI, CIA-Tussi, die Thunderbolts, wollte ich schon sagen.
Achso, diese Afroamerikanerin?
Ja, eine Arbeitskollegin von ihr im Endeffekt. Eine Mitarbeiterin.
Also, okay.
Dann spielt sie, die ganzen Baddies im Griff haben. Und
der Peacemaker war ja der mit John Cena, der aber auch ordentlich ankam. Ne? Also den mochte man ja.
Fantastische Serie, sehr unterhaltsam.
Ja, also nicht gesehen, aber ich kann
also ich
sehe John Cena und habe einfach keinen Bock, das zu sehen. Irgendwann sieht er mal an John Cena.
Ja, im Endeffekt spielt er sich selbst in der Serie, kann man so weit sagen.
Also okay. Ist
schon wirklich, aber dann funktioniert es ja immer am besten. Das war ja
Außer bei The Rock, da hat man irgendwann keinen Bock mehr einfach.
Ja, weil er immer derselbe ist.
Ja, er ist immer The Rock einfach. Er ist immer The Rock. Was denn? Ja, genau. Du hast das Meme nachgestellt, gerade für die Hörerinnen.
Ein skeptisches iPhone.
Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt es gesehen.
Man müsste jetzt den Soundeffekt einspielen, der immer bei
diesem Meme kommt. Übrigens auch beim Friseur.
Ja.
Was sieht man an einer rockigen Frisur?
Ja, das heißt, für getreue 1912 Hörer, die wissen Bescheid.
Ja, gut. DC auch noch wieder kurz reingeworfen. Auch schwierig im Moment.
Und direkt wieder rausgeworfen, weil wir sind hier schon
immer. Wo können wir Henry Cavill jetzt in Marvel unterbringen?
Da sind wir ja schon bei Phase 5.
Aber, das lassen
wir. Da wollen wir vielleicht gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber jetzt hast du mich getriggert. Und zwar habe ich eine Fanzeichnung gesehen, ein Fancast gesehen. Henry Cavill als Mr. Fantastic von den Fantastischen Vier. Und ich sage euch, wie es ist, ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Von allen, sogar besser als John Krasinski, von allen, die da bisher in den Raum geworfen wurden, würde mir Henry Cavill am besten
gefallen. Ich mag Henry Cavill einfach nicht. Ich weiß, also diese Schmalzlocke.
Der Einzige, glaube ich.
Der war bei Codename für Uncle, ging er mir schon auf den Keks, so wie er da rumgelaufen ist. Hallo, ich bin übrigens Henry Cavill. Ja, weißt du, so die ganze Zeit. Und dann versucht er halt.
Komischer Text. Komisches Drehbuch.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein direktes Zitat ist.
Versucht er halt.
Ist mir da nicht so textsicher zu sein, Tobi.
In einem Mission Impossible 6. Okay,
stimmt.
Ich muss mir mal 7 Tage die Bartstoppeln stehen und ziehe mir einen dreckigen Trenchcoat an. Und dann bin ich nicht der gelackmeierte Typ, wie ich in Superman aussehe und so. Funktioniert einfach nicht. Der Typ, der funktioniert für mich nicht. Deswegen war das auch die größte Sorge für mich, als er plötzlich auf dem Tableau war für, könnte der nächste Bond werden? Und ich so, bitte, nein!
Auch da war ich ja ein Befürworter, aber gut.
Der nächste Bond.
Ja, ich meine, gut, dieses Gelackmalte, der geht dann mehr gegen Richtung Pierce Brosnan wieder, ohne lustig zu sein, aber allerdings.
Okay, ich wusste gar nicht, dass Pierce Brosnan auch lustig sein kann, aber ich habe auch die
alten die alten Bond-Filme auch nicht gesehen. Die waren nämlich
doch gesehen, perfekt. Ja, aber nicht mehr in Erinnerung, muss ich sagen.
Hatten wir Pierce Brosnan eigentlich auch im MCU?
Nee, noch gar nicht. Der war jetzt bei Black Adam, war er. Ne? Also vielleicht bringt ihn Dwayne Johnson ja mit, wenn Black Adam 2 mehr dreht. Aber Pierce Brosnan, das wäre übrigens, du hast ihn ja gesehen, also in Black Adam hat er ja so einen weißen Bart und sowas auch gehabt.
Ich habe Black Adam nicht gesehen.
Aber ich auch nicht, aber er war niemand hat Black Adam gesehen. Weshalb
doch, The Rock. 150 Millionen Mal.
Ja, genau, weshalb der Film ja auch weniger eingespielt hat, als er gekostet hat.
Ist das gut?
Naja, das ist sehr gut.
The Rock hat gesagt, der ist so erfolgreich wie der erste Captain America quasi und hat ordentlich Gewinn gemacht und dann haben alle gesagt,
ja, dann gehe ich ja auch nicht mehr rein.
Das Rote da ist nicht plus.
Naja, auf jeden Fall, da war er halt so mit weißem Bart und keine Ahnung was. Und da habe ich halt, als ich den Trailer gesehen habe, gedacht, wäre auch ein guter Zeus gewesen.
Ja.
Wäre an der Stelle auch ein guter Zeus gewesen, als so ein bierfassbauchiger.
Wie heißt der denn?
Russell Crowe.
Aber Russell Crowe ist nun mal als Gladiator berühmt geworden, dann passt er
natürlich perfekt. Ich meine, damit hat er sich selbst persifliert. Ne?
Ja, ist so. Da kommst du nicht dran vorbei, wenn du einen Griechen oder einen Römer brauchst.
Ja. Ich sehe schon, also jetzt haben wir hier halt ordentlich abgelästert über die Staffel 4 halt. Oh, oder Staffel 4,
Phase 4.
Weiß ich gar nicht. Aber auch viel Gutes dran gelassen.
Ich wollte sagen, wir haben es, glaube ich, relativ
auf den Punkt gebracht.
Punkt, ja. Die Meinungen gehen natürlich immer auseinander. Da wird jetzt auch einer sagen, ihr wart viel zu viel zu wenig kritisch, wie auch immer. Das ist ja immer so eine Sache, aber es hat seine Vor- und Nachteile, die ganze Phase. Ich finde, wenn man sich, wie gesagt, was die Serien so mit reingebracht haben, dieses Universum halt nochmal erweitert haben, je nachdem, ob die Serien jetzt gut oder schlecht waren, aber dass man jetzt halt nicht nur ins Kino geht, um diese MCU-Serie zu sehen, das ist ja einfach eine Serie, einfach, das ist ja quasi das, was das Abendprogramm gemacht hat, ins Kino gebracht. Jetzt hast du es aber im Kino und zu Hause. Da hat Phase 4 dem MCU einen Dienst erwiesen. Trotzdem kann man das natürlich auch so und so sehen. Viele Projekte, mangelnde Qualität. Bernd hat es ja vorhin auch schon gesagt, dass das halt vielleicht Hand in Hand gehen könnte, wenn halt die Manpower fehlt. Gerade weil, was du gesagt hast mit dem CGI, so dass das nicht unbedingt am Geld lag in erster Linie, sondern eher daran, dass die Kapazitäten nicht da sind. Ja, dann muss man jetzt einfach nur sagen, vielleicht ist Phase 4 jetzt doch nur so ein bisschen der Übergang zu Phase 5 und 6. Vielleicht wächst auch Disney Plus und das tut dem MCU wird dem MCU zugute kommen oder MCM, Marvel Cinematic Multiverse ist es ja eigentlich schon eher. Müssen wir gespannt sein.
Sind wir gespannt, dann werden wir uns halt im nächsten
Podcast eine Sache noch mal zu Spider-Man sagen.
Darf ich dann eben meinen Satz
noch sagen? Gerne, ich wollte nur was zu Spider-Man gleich noch sagen.
Ja, dann sag's jetzt erst.
Okay, gerade nämlich zu Spider-Man ist jetzt natürlich die Frage, wir sind ja abgegriffen zu DC, ich wollte jetzt abdriften eigentlich vorhin zu Sony, ob Spider-Man jetzt einfach wieder komplett zu Sony wandern wird. Das ist jetzt natürlich die Frage. Die bauen ja ihre Sinister Six auch auf.
Das sind Verschwörungstheorien.
Ich wollte gerade sagen, seit dem ersten Film glaubst du nicht daran, dass wir Tom Holland jemals wiedersehen werden im MCU?
Nee, ich habe halt gesagt, nach den drei Filmen.
Da können wir die alten Podcasts nachhören. Du hast nach jedem Film gesagt, ich glaube, da kommt kein zweiter. Ich glaube, da kommt kein dritter. Ich glaube also nicht, dass er in irgendeinem Avengers-Film
dabei ist. Nach dem zweiten habe ich gesagt, es kommt kein dritter mehr, weil halt Sony und Marvel gesagt haben, ja, die Lizenz ist ausgelaufen und so.
War immer schwierig.
Dass man das halt nur als Promotion sieht, um halt den Blu-ray-Release zu machen. Das wusste ich da natürlich nicht. Deswegen glaube ich jetzt halt auch, dass man jetzt halt einen Ausweg gefunden hat und Sony baut halt auf. Und was sollen die Sinister Six machen ohne einen Spider-Man? Das ist doch
fraglich. Die Frage ist ja, welcher
Spider-Man. Ja, genau. Andrew Garfield weit vorne, ehrlich gesagt.
Ja,
der ist dank No Way Home absoluter Fanliebling geworden.
Denke ich auch.
Natürlich amazing, ja, das stimmt.
Der ist amazing.
Okay, das mag es natürlich sein. Das wäre ich natürlich cool, da wäre ich auch voll dabei, dass Tom Holland einfach bei Marvel bleibt, das fände ich geil. Aber
ich denke, es gibt genügend Stories um zwei Spider-Mans.
Ja, okay.
Gut, das wäre und genügend sogar in Universen.
Secret Wars wieder zusammenzuführen.
Okay, da habt ihr mich jetzt gut abgeholt. Da bin ich auf jeden Fall dann auch wieder guter Dinge, dass das Spider-Man 4 Spider-Man 4 doch im MCU noch sehen wird. Aber ja, das sind, siehst du, deswegen machen wir auch diesen Podcast, damit ihr mich überzeugt.
Leute,
das ist doch nicht alles schlecht.
Schande.
Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt. Lukas hat es ja gerade schon vorweggenommen, um nochmal vielleicht einen kurzen Blick in die nächste Phase zu werfen, mit der Frage verbunden, auf welches Projekt, muss man ja sagen, also ich möchte es gar nicht auf Serien oder Filme begrenzen oder Specials, freut ihr euch denn am meisten in der nächsten
Phase? Okay, also die Frage beantworten wir jetzt noch, aber über Phase 5 sprechen wir in der nächsten Folge.
Sehr gerne.
Okay. Lukas.
Also ich als großer Ant-Man-Fan natürlich, ne?
Wirst sofort mich am Anfang bedient
direkt zu Beginn
und haust die nächsten drei Jahre in den Sack.
Nee, ich meine ja, ich bin ja wirklich riesen Ant-Man-Fan, aber das ist ja noch Phase 4, oder nicht?
Nee, Phase 4 ist eine erste Black Panther.
Ach, vorbei. Ist jetzt Phase 4 einfach vorbei schon. Ja, siehst du, dann ergibt ja dieser Podcast auch Sinn.
Ja, siehst du, so weit, das muss schön, dass wir ja am Ende alle abholen.
Nee, also ja, deswegen, ich freue mich natürlich auf, ich mochte ja auch, ich meine, wir haben da auch mal einen Podcast über, wie könnte Phase 4 aussehen, haben wir, glaube ich, auch mal gemacht.
Den müssten wir uns ja jetzt noch mal anhören.
Genau, und da haben wir auch schon viel spekuliert über Kang, das war noch alles vor der, haben wir über Galactus spekuliert, da haben wir über allen möglichen
Kram spekuliert. Mephisto.
Nee, Mephisto kannten wir da, glaube ich, noch nicht. Nee, aber auch Kang, auch über Kang so als Zwischenbösewicht für den ganz großen Galactus dann, das war so der Plan, den wir ausgesponnen haben. Und deswegen, ich freue mich, ich mochte Kang, diese kurze Einführung in Loki, auch über eine Serie, über die wir gar nicht geredet haben, aber ist ja nicht so schlimm. Deswegen, ich freue mich jetzt mit Ant-Man und ich freue mich dann auch, wie er jetzt die Phase 5 öffnen wird und wie das dann halt wieder clashen wird in einem ein oder zwei Avengers.
Also ich, da grätsche ich direkt ein, denn wir haben über Loki gesprochen, diesen Podcast gibt es. Wir haben komplett über die erste
jetzt
Staffel
geredet. Hier,
hier heute Podcast haben wir nicht. Hier. Werden wir aufnehmen, wenn wir dann in Phase 5 über Staffel 2 von Loki sprechen werden. Staffel 2 von Loki, eins der Dinger, die auf jeden Fall mich am meisten interessieren werden, neben Secret Invasion. Also auch ich werde relativ zeitnah bedient werden. Und dann aber am Ende stehen für mich die beiden Avengers-Filme ganz, ganz, ganz oben. Also ich habe richtig Bock auf Kang Dynasty und ich habe noch mehr Bock auf Secret Wars. Ich bin richtig gespannt, wie das zusammengeführt wird. Denn du brauchst genau das, was wir vorhin gesagt haben. Nicht diese ganzen neuen Leute. Du brauchst halt so ein bisschen Oldschool-Magie in diesen Filmen mit drin, damit die richtig wirken. Und ich bin mir sehr sicher, dass Marvel und Disney so einen Weg gehen werden. Und dann werden das richtig, richtig, richtig geile Kinofeste werden, die wir da feiern dürfen.
Ich freue mich, ja.
Da bin ich weit vorne. Ein bisschen abseits off-topic bin ich sehr nah da zu sagen, Blade wird das Ding, worauf ich auch richtig, richtig Bock habe, weil da das MCU auch nochmal seine neue Richtung auch präsentieren kann.
Mal aber.
Das werden wir Blade noch in Phase 5 bekommen? Das werden wir im nächsten Podcast.
Aber du hast jetzt auch gar nicht gesagt,
worauf du dich am meisten Ja, ich bin da eigentlich ganz bescheiden. Also natürlich freue ich mich enorm auf den nächsten Ant-Man-Teil. Ich habe da auch schon sehr detaillierte Plots zu gelesen. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich, glaube ich, ganz bescheiden am meisten auf den dritten James Gunn Guardians of the Galaxy, wo wir Charaktere aus der alten Phase, die Geschichten ja vermutlich fürs Erste in Teilen zu Ende erzählt werden, wo wir eine komplett in sich geschlossene Story in Teilen haben, sagen wir mal, mit der Trilogie, die ja nun mal dann zu Ende geführt wird. Also da freue ich mich drauf, die Charaktere alle wiederzusehen und zu schauen, wie James Gunn sie zu Ende schreibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft noch weitere Projekte von James Gunn im MCU bekommen werden. Sodass das natürlich das Opus Magnum eines ganz fantastischen
MCU-Regisseurs wird. In dem Film
No Way Home der Guardians.
Dass der beste Guardian auch genug Zeitslot kriegt in diesem Film. Kevin Bacon.
Kevin Bacon, ganz richtig.
Ja. Sehr schön, da sind wir ja schon ein bisschen ausgedriftet, was uns dann in der nächsten Phase erwartet. Da werden wir dann noch genauer drauf eingehen. Also diese Lieblingsprojekte, da hat ja jeder dann wahrscheinlich auch schon noch
drei Guardians, wo ich das jetzt gerade wieder gehört habe, jetzt auch richtig Bock. Ja, der Trailer, der deutet schon an, dass das.
Ich habe auch mega Bock auf Ant-Man. Der Trailer ist halt auch total geil, aber weil du es gesagt hast, wollte ich das nicht aussagen.
Na gut. Aber ja,
Guardians. Steht zu deiner Meinung
über. Ja, aber Guardians.
Guardians hat er jetzt. Steht zu deiner Meinung.
Okay. Aber da wird sehr viel geweint, glaube ich, bei dem
Film. Nochmal kleiner Teaser. Letztes Mal geweint. Wann habe ich das jetzt beim Kino geweint?
No Way Home.
Nein, Quatsch.
No Way Home
und Endgame. Ja, kann wohl sein. Titanic 2 fand ich schlimmer.
Ja.
So, ich habe in Avatar viel geweint. In Avatar 2.
Ich auch.
Noch anderthalb Stunden.
Weil die Blase so gedrückt hat. Tatsächlich.
Ja, die Tränen drückten schon unten auf die Blase.
Oh, ja.
Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben die Phase 4 ein bisschen besprochen, nicht die Phase 5. Das machen wir dann in Kürze, würde ich vorschlagen. Tagen. Also, ich hätte Zeit und Lust und dich schalten wir dann aus Dänemark zu, Ben, wenn du möchtest.
Kiel, aber ist in Ordnung.
Ja, es ist Kiel, nicht die Hauptstadt von Dänemark. Nein, und herzliche Einladung auch von mir, gerade wenn wir diesen Marvel-Content halt hier bearbeiten, sehr gerne regelmäßiger Teilnehmer zu sein, auch wenn wir Quantumania dann besprechen wollen. Und so. Weil ich glaube, drei Meinungen sind besser als zwei.
Immer.
Genau. Nicht wahr? Und dann streiten wir uns auch weniger.
Ja. Drei Nerds, vier Meinungen.
Drei Nerds, vier Meinungen. In dem Sinne, guten Rutsch, wenn ihr das jetzt noch vor der Datumsgrenze hört. Der Podcast wird wahrscheinlich irgendwann am Silvester hochkommen.
Ja.
Und dann hören wir in 2023, was 2023, 2024 und 2025 auf uns wartet.
Oder noch später.
Oder noch später. Das war's. Schönen Abend noch.
Also schönen Abend. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Gute Tageszeit.
Gute Nacht.
Gute Tageszeit.
Gute Tageszeit.
Ciao. Tschüssi.